Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Die große Bundesliga-Vorschau.
Moment mal, das ist gar nicht die Bundesliga-Vorschau. Ich habe den falschen Jingle eingespielt. Aber jetzt nochmal neu beginnen? Nee, das darf nicht sein. Wir haben 21.34 Uhr am Montag, den 9. Oktober. Das bleibt jetzt so stehen und dieser Fehler von mir geht live on tape. Und damit hallo und herzlich willkommen im absolut fehlerfreien Rasenfunk. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf BlueSky. Und wir wollen heute sprechen nicht über die Bundesliga-Vorschau, sondern über den dritten Spieltag in dieser Bundesliga der Frauen. Und dazu begrüße ich bei mir zum einen Alina Ruprecht. Hallo Alina.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist. Und außerdem ist hier Jasmina Schweimler unter anderem für die Wolfsburger Allgemeine Zeitung unterwegs. Hallo Jasmina.
Das hast du sehr schön gesagt. Schön, mal wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Wir sind sehr gespannt, ob die Runde heute noch zu viert wird, ob wir noch ein vierbeiniges Mitglied bekommen. Aber das moderiere ich dann an, wenn es soweit ist. Jasmina gibt alles und wird den ganzen Abend über kraulen. Wir wollen sprechen über den dritten Spieltag. Vorher aber der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, all das, was wir hier im Rasenfunk machen, also unsere Berichterstattung zum Männer- und zum Frauenfußball, finanziert sich allein über euch da draußen, rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr uns unterstützen und auf kiosk.rasenfunk.de. Und diese Unterstützung geht dann auch in Teilen an unsere Gäste, die alle ein kleines Honorar bekommen. Jetzt wollen wir aber starten in diesen Spieltag und wir beginnen mit dem Spiel, was wir jetzt gerade eben erst noch gesehen haben. Hoffenheim empfängt Leverkusen und da war so einiges los. Es startete alles mit einem 1:0 durch Willemsdottir in der 34. Minute. Christian Kögel konnte dann in der 62. Minute auf 2:0 erhöhen und als dann Kaczeska in der 70. Minute anlief zu einem Strafstoß, einem harten Strafstoß muss man sagen, da schien dieses Spiel entschieden. Aber Trofekovic, die vorher durchaus ein paar Wackler drin hatte, konnte diesen Strafstoß parieren und das war dann Startschuss für eine Aufholjagd. Mara Alber in der 74. Minute, Ereleta Memete in der 78. Minute, 2:2 und Hoffenheim drückte auf den Sieg, allein es sollte nicht gelingen. Es bleibt bei diesem Unentschieden. Jasmina, was haben wir in diesem Spiel über diese beiden Teams gelernt?
Ich kann das Spiel irgendwie noch gar nicht greifen. 70 Minuten lang hätte ich gesagt, ein tolles Spiel von Leverkusen, hatten die Hoffenheimerinnen da richtig gut im Griff. Hoffenheim fand ich da auch ziemlich schwach, hatten große Lücken, auch gerade im Zentrum, das hat Leverkusen oft auch gut genutzt. Und ja, jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, was ist da passiert? Also wie gesagt, kann es noch gar nicht so richtig greifen. Dass Hoffenheim die Qualitäten hat, so ein Spiel aufzuholen, das ist mir allemal klar. Zu Beginn hätte ich gesagt, okay, ich glaube, sie hatten fünf Wechsel in der Mannschaft. Da geht natürlich auch ein bisschen was verloren an Automatismen. Also das, ja, ach, schwierig. Aber ich glaube, Stefan Lech hat auch klug eingewechselt dann. Er war ja auch immer das ganze Spiel über sehr laut. Hat immer viel dirigiert, hat versucht da zu richten, weil man einfach gemerkt hat, dass die Mannschaft spielerische Lösungen nicht von alleine wirklich gefunden hat. Also da, das fand ich ganz spannend, dass man das so gut hören konnte. Und er hatte auch kurz vor dem 1:2 mal laut gebrüllt, mehr Verantwortung bitte. Und ich fand, das war so ein bisschen auch das Zeichen von der Mara Alba, als der einfach mal abgezockt draufgezogen hat aus dem rechten Halbfeld. Einfach mal draufziehen und dann auch ein wunderschönes Tor. Ich hatte nämlich gerade parallel mit meiner Freundin gesprochen und habe aus dem Nichts Tor gebrüllt und war völlig begeistert von diesem Tor. Es war ein richtig, richtig schöner Bogen, richtig schöner Rater, der da ins Tor geknallt ist. Ja, Memeti auch. Wir wissen ja, dass sie so ein flink ist, schnell ist. Die ist super unangenehm zu verteidigen. Also die, wenn du da nicht drauf achtest, dann ballert sich dir so ein Ding auch mal rein. Also das fand ich schon, das war dann die Verantwortung, die Stefan Lech sehen wollte. Und am Ende würde ich sagen, war es auch verdient, weil die Schlussphase gehörte eindeutig den Hoffenheimerinnen. Sie hatten ja sogar noch die Chance zu gewinnen. Also da fand ich, hat Leverkusen ein bisschen schockiert gewirkt. Ich weiß nicht, ob das für Leverkusen auch eine Art Lernprozess ist. Aber ich finde, dass sie eigentlich schon auf dem Stand sein sollten in der Entwicklung, so etwas dann auch besser zu kompensieren und zu verkraften. weil ich, wie gesagt, fand, dass sie 70 Minuten über ein gutes Spiel gemacht haben, sehr mutig, sehr griffig. Und es war auch dann auch das Spiel, ich weiß gar nicht, wer das zu Beginn gesagt hat, das ist auch so eine kleine Standortbestimmung, weil das mit Sicherheit auch die beiden Mannschaften werden, die sich eventuell mit Frankfurt zusammen um den dritten Platz streiten. Und ich finde, ja, jetzt sind wir nicht unbedingt schlauer, wer dem Schritt näher ist, aber eine tolle Partie, für Montagabend.
Absolut, war sehr unterhaltsam. Fandst du denn das gerechtfertigt, dass Memeti, die wirklich eine wunderschöne Bewegung macht vor dem 2:2, aber dass sie da noch auf dem Feld stand? Sie hat ja Matisic unmittelbar nach Wiederanpfiff ganz schön hart umgecheckt und dafür nicht die zweite Gelbe gesehen.
Ja, aber dann muss ich auch sagen, den Elfmeter fand ich auch hart in
Ja,
der
stimmt.
70. Da hatte sie dann auch nicht wirklich eine klare Linie drin. Also das ist ja leider auch immer wieder ein Thema.
Ja,
Obwohl
das
ich mir
stimmt.
gewünscht hätte, dass man vor dem Elfmeter, ich habe ja jetzt nur vor dem Fernseher gesehen, dass man vielleicht nochmal eine nähere Aufnahme gesehen hat. Es war so ein bisschen in der Höhe überm Tor. Man hat jetzt nicht alles super erkannt, aber ich vertraue dann auch den Aussagen, dass es dann vielleicht doch ein bisschen zu hart war.
Also Miriam Schwärmer war die Schiedsrichterin und beim Strafstoß war es so, dass Turani zwischen zwei Hoffenheimerinnen so ein bisschen eingeklemmt wurde. Aber ehrlicherweise in den Fernsehbildern war da nicht so viel zu erkennen. Was würdest du denn jetzt sagen, überwiegt nach diesem Spiel? Schwierige Frage, ich gebe es zu. Ist überwiegt, dass man sagen kann, beide Teams in der Offensive wirklich gut? Also Leverkusen hatte ja tolle Chancen, Hoffenheim aber auch und ja auch immer mal wieder so über das Spiel verteilt. Oder müssen wir über die Defensiven von beiden Teams sprechen?
Ich glaube, es ist 50-50. Ich glaube, es gibt Erkenntnisse auf beiden Seiten, offensiv sowie defensiv. Also Hoffenheim eindeutig viel zu viele Räume, oft auch nicht nah genug dran gewesen. Leverkusen brutal effizient. Etwas, wo ich vielleicht vorweg auch gesagt hätte, das hätte ich ihnen nicht so zugetraut, weil sie natürlich auch einen harten Transfersommer hatten mit dem Abgang von Baines zum Beispiel. Aber das haben sie gut kompensiert. Ich fand das halt wirklich auch dieses giftige, mutige, dieses selbstbewusste Auftreten vom Tor, fand ich super. Kögel, die einfach mal draufzieht. Das ist ja auch genau das, was in solchen Spielen halt mal entscheidend ist, wo sie vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so klar waren. Aber das können sie auf jeden Fall da mitnehmen. Aber ich würde auch sagen, wenn du 70 Minuten lang ein Spiel so dominierst, dann die Möglichkeit hast, den Sack drauf zu machen und das Spiel dann noch aus der Hand gibst, das würde ich fast sagen, überwiegt jetzt in dem Moment. Das muss brutal wehtun.
Ja, also immer in den Phasen, in denen Leverkusen hochgepresst hat, vor allem in der ersten halben Stunde, kam Hoffenheim eigentlich gar nicht so ins Angriffsdrittel. Als dann Leverkusen ein bisschen tiefer stand, dann hat es geklappt. Dann war vor allem Memeti, Linder und Krumbiegel waren so diejenigen, die da so mal den Unterschied machen könnten. Einmal auch Biller, die aus so einer zentralen Position einen ganz, ganz tollen Pass auf Memeti durchspielt, der aber nicht zum Tor führt. Und auf der anderen Seite Leverkusen eben mit jeder Menge Chancen. William Stott hier ja mit dem tollen Tor. Auch Levis hatte auch wieder gute Offensivaktionen auf dem Flügel. Elisa Sens, die einfach unglaublich ist, wie wichtige Aktionen
Wahnsinnige
sie wieder dabei
Spielerin.
hatte. Also, ja, ich hab's auch bei Mastodon geschrieben. Also Elisa Sens und Lena Oberdorf in der Nationalmannschaft. Ich würde es wirklich einfach total gerne mal sehen, weil da kommt halt niemand mehr durch und die können ja beide auch das Spiel eröffnen. Also wie gut ist das bitte? Oder wäre das bitte? Gut, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Gab es noch Spielerinnen, die dir besonders gut gefallen haben in diesem Spiel?
Also bei William Stott hier muss ich sagen, finde ich, sieht man auf jeden Fall den Sprung, den sie gemacht hat im Vergleich zur Anfangsphase bei Bayern München. Also was das Spielerische angeht, auch was die Technik angeht, auch was das Selbstbewusstsein angeht, ist schon wirklich bewundernswert, wie schnell sie sich da gesteigert und auch angepasst hat. Also das wird auch eine super spannende Spielerin, hat mir sehr gut gefallen und natürlich allgemein auch, ich hatte das auch gerade schon gepostet, Mara Alba. Ich glaube, über die werden wir in Zukunft noch sehr, sehr viel sprechen. Gerade mal 18 Jahre alt, ist ihre erste Saison, wo sie Teil des Bundesliga-Profiteams ist und sie spielt das, als wäre es absolute Routine für sie. Finde ich schon absolut Wahnsinn. Ich glaube, sie bringt alles mit, was es braucht, um wirklich eine tolle Bundesliga-Spielerin zu werden, wenn nicht sogar höher. Also das ist wieder mal so ein Zeichen, dass die Hoffenheimerinnen, also dass die Arbeit in Hoffenheim halt auch dieses Gespür für diese Talente hat und sie auch gut fördert. Also ich finde, alles richtig gemacht. Und so ein Tor muss man mit 18 Jahren halt auch erstmal schießen. Also das war wirklich super anzusehen. Und ich hatte sie auch schon in den Spielen davor gesehen. Da hat sie auch schon einige Scorer gesammelt. Ist einfach toll anzusehen. Also wirklich ganz stark.
Absolut. Vor allem Alina wird sehr gerne hören, wie gut Williams dort hier aktuell spielt. Dann kann man, glaube ich, noch Matisic nennen. Die hat einmal Biller richtig, richtig gut abgegrätscht und ist auch diejenige, die den Steckpass von Krumbiegel auf Memedi verhindert. Ich glaube, am Stand von 2:2 sogar schon. Das war dann einer der Konter. Und dann eben die schon genannte Krumbiegel, die in der zweiten Hälfte vor allem gut gespielt hat, fand ich, hat sehr viel Betrieb über den Flügel gemacht. Und du hast gesehen, bei beiden Teams war das quasi der Ort, an dem die Chancen entstanden sind. Es kam über die Flügel, weil sie im Pressing ja auch jeweils quasi den Gegner, die Gegnerinnen auf die Flügel geleitet haben. Und wenn sie es geschafft haben, von da dann irgendwie wieder ins Zentrum zu kommen, entweder über ein Dribbling und dann in den Strafraum oder halt früher schon in den Halbraum rein, dann wurde es gefährlich. Das haben beide Teams sehr, sehr gut gemacht. Also war ein sehr offensives Spiel, sehr, sehr, sehr gut anzusehen, muss man sagen. War ein schöner, schöner Montagabend. Glaubst du, Hoffenheim, ich meine, die haben jetzt quasi die Chance vergeben, weiter an der Tabellenspitze zu bleiben. Und ja, es geht ja jetzt nicht direkt um die Meisterschaft für Hoffenheim, aber eben, du hast ja schon gesagt, um Platz 3. Da wird man wahrscheinlich der ersten Phase, der ersten Hälfte so ein bisschen hinterher trauern, weil man hat es ja an Stefan Lerch auch gehört, es lag ja gar nicht so sehr an so Dingen wie Matchplan, sondern eher an so Dingen wie Feldposition und wie mutig man eben drauf geht und wie sehr man Leverkusen unter Druck setzt. Und erst als das da war, war es dann quasi das 9:0 Hoffenheim, das wir gesehen haben.
Ja, ich glaube, vielleicht hat er ein bisschen zu viel rotiert, ein bisschen ja zu gutmütig. Ich glaube, wenn er da vielleicht die eine oder andere Position doch getreu gelassen hätte, wäre es vielleicht besser gelaufen, weil das ist ja immer so die Sache, wir haben einen Top-Gegner, da willst du vielleicht nicht rumexperimentieren oder darauf vertrauen, dass die Automatismen doch da sind. Das haben wir ja auch in Wolfsburg gegen Nürnberg gesehen. Das war ähnlich, fand ich. Deswegen, wenn er da seine eingespielte Elf hat, dann glaube ich, würde es auch wieder besser laufen. Aber das kann man natürlich von außen lässt sich das immer einfach sagen. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, wer wirklich verletzt war. Bei Kössler weiß ich es. Da hat man halt auch gemerkt, dass sich das Spiel ein bisschen ändert, weil sie nicht, weil Villa jetzt nicht so dynamisch unterwegs ist wie eine Kössler, aber trotzdem ist Villa ja eine, die die Bälle festmacht, die sie verteilt, die vor allem auch eine Zielspielerin ist in der Box. Das ändert sich ja dann auch grundsätzlich immer das Spiel. Aber ich würde dem einfach den Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Wie gesagt, ich fand es jetzt immer noch nicht so greifbar, aber ich glaube, wir sprechen ja sowieso noch mal in ein paar Wochen.
Ja, das
Dann sieht
stimmt.
man wahrscheinlich schon in etwa, wo die Reise hingehen könnte.
Also Melissa Kössler am Sprunggelenk verletzt und Gia Corley hat sich eine Rippenprellung zugezogen. Das war dieser schlimme Zusammenprall im Spiel gegen Werder Bremen, wo sie dann zunächst noch weitergespielt hat und dann ausgewechselt wurde. Also war noch nicht fit in dieser Woche. Und dann kann man vielleicht sagen, solange man die Offensiven so gut in Aktion bekommt, eben unter anderem den Memedi, dann wird Hoffenheim nicht abzuschreiben sein, auch bei 0:2 in einem Spiel. Das wird Leverkusen jetzt gelernt haben. Du hast ja schon vom Lerneffekt gesprochen. Hoffenheim also jetzt mit 7 Punkten, 1 von 4 Teams, das noch ungeschlagen ist nach 3 Spielen, wird jetzt dann als nächstes beim 1. FC Nürnberg spielen, bevor man dann in Wolfsburg spielt. Das wird natürlich eine interessante Standortbestimmung. Und Leverkusen wiederum steht jetzt bei 4 Punkten, hat einmal gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden gespielt und spielt jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Und damit wollen wir auf ein anderes Spiel blicken, in dem das Spielergebnis gedreht wurde und diesmal dann auch komplett. Also es endete nicht mit einem Unentschieden. Wobei man sagen muss, bevor wir jetzt über Köln gegen Duisburg sprechen, muss man vielleicht einmal die kurze Klammer machen, wie hart das für Sharon Beck gewesen sein muss. Sie ist ja Tochter eines Israelis, ihre Mutter ist Deutsche. Sie spielen am Samstag um 12 Uhr, da ist dann schon bekannt, morgens hat der Angriff der Hamas auf Israel begonnen. Eine absurde Situation, man mag sich das nicht vorstellen. Aber sie hat gespielt bis zur Halbzeit, dann musste sie ausgewechselt werden. Und sie hat es geschafft, auf sportliche Sicht zu konzentrieren, offensichtlich. Deswegen werden wir das jetzt auch hinbekommen. Kurz zum Spielverlauf. Das Ganze startet mit einem 1:0, das eben dann auch Sharon Beck erzielt, sich dabei allerdings verletzt. Deswegen muss sie dann in der Halbzeit rausgenommen werden. Das 1:0 war in der 29. Minute. Yvonne Zielinski kann dann schon sehr früh in der zweiten Hälfte ausgleichen. Duisburg hat eine gute Phase, aber dann kommt eine Spielerin, die schon beim 1:0 ihren Fuß im Spiel hatte, nämlich Martina Biankowska. Erst macht sie das 2:1 selbst, das 3:1 darf dann Andrea Gavritsch erzielen. Und das 4:1 erzielt dann wieder Biankowska, die das 1:0 schon vorbereitet hatte. Also am Ende, Alina, gewinnt Köln dieses Spiel sehr, sehr deutlich. Und trotzdem muss man sagen, auch Duisburg hatte ja über eine Phase hinweg ein richtig gutes Spiel gemacht, hatte auch die Chance auf 2:2 auszugleichen, zum 2:2 auszugleichen. Wie blickst du denn auf beide Teams nach dieser Partie?
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich hatte, glaube ich, zu Beginn des Spiels oder spätestens nach der ersten Halbzeit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Ergebnis dann doch so deutlich ausfällt für Köln, weil auch Duisburg gute Momente im Spiel hatte. Zum Beispiel dieses Tor von Zielinski einfach, das war der pure Wille, der ging super ins Eck. Mhm. Und war dann, hat Duisburg es einfach nicht geschafft, für weitere gute Momente zu sorgen. Und dann hat Köln sich einfach gut formiert, hatte dann einfach, ja, die besseren Ideen, die besseren Spielideen, da ging einfach wesentlich, wesentlich mehr bei Köln. Und ich finde, wenn man jetzt Köln auch, das Köln, das wir jetzt sehen nach 3 Spielen, vergleicht mit dem Köln aus der letzten Saison, da sieht man auf jeden Fall die Entwicklungsschritte, die sie einfach gemacht haben, dass man mehr Vertrauen in junge Spielerinnen setzt, dass eine Sharon Beck wesentlich mehr Verantwortung übernimmt, dass die jetzt viel mehr im Fokus steht. Ich finde, sie fällt viel mehr auf bis jetzt in diesen 3 Spielen. Ist mir gar nicht so aufgefallen in der letzten Saison, natürlich eine wichtige Spielerin für Köln, aber ich finde, sie hat eine enorme Präsenz auf dem Platz und das ist, glaube ich, auch fürs Team sehr, sehr wichtig. Jasmin Pahl im Tor, stabil auf jeden Fall, das glaube ich, das geht sich alles sehr, sehr gut aus bei Köln. Auch das Innenverteidigerinnen-Duo mit Hechler und Degen gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut über die bisherigen 3 Partien, die wir jetzt diese Saison schon hatten. Und ich glaube auch, wenn wir schon mal so bei Spielerinnen sind, die man hervorheben sollte, auch Laura Vogt im Mittelfeld, ja, finde ich, hat eine klasse Partie gespielt gegen Duisburg. Und ja, Duisburg, ja, wissen wir alle, dass die am Struggeln sind diese Saison, aus verschiedenen Gründen. Aber ich finde, dass sie es gegen Köln lange Zeit sehr gut gemacht haben. Und dann kam einfach irgendwann der Punkt, da ging es dann nicht mehr, da sind sie dann auseinandergefallen, da gab es dann zu viele Missverständnisse, wie dieses eine Tor, das Eigentor, was sie fast geschossen hätten. Sowas geht dann einfach gar nicht. Und dann ist Köln natürlich einfach zu dominant, hat die besseren Ideen und setzt sich dann auch so deutlich durch am Ende.
Also das war ein Fehler von Flach und dann pariert das Mahmutovic gut und gleichzeitig hatten wir aber auch so eine Situation von Hechler, wo dann Jasmina Pahl vor der Linie gerade noch klärt. Also es war so ein bisschen gleich verteilt in dem Sinn. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie würdest du das bewerten? Also du hast gesagt, irgendwann, also ich paraphrasiere, jetzt ging es so ein bisschen hin für Duisburg. Wenn ich mir aber zum Beispiel angucke, also Gin vergibt die Chance aufs 2:1 unmittelbar nach dem Ausgleich, das war eben diese richtig starke Phase und im Grunde endet die ja so ein bisschen, also nicht komplett, es gab noch so einzelne Chancen, aber mit dem 1:2 und das folgt aus einem Einwurf heraus und da wird quasi einmal vom rechten Flügel nicht mal ganz auf den linken Flügel, eigentlich nur in den linken Halbraum verlagert und dann spielt Biankowska einen Doppelpass mit Messmer und ich meine, sie schießt dann auch wunderbar, ist ein toller Abschluss, aber das ist halt auch sehr, sehr einfach, oder?
Ja, in Teilen auf jeden Fall. Ich frage mich auch oft, wenn man Duisburg so spielen sieht, so was ist die Idee, was ist der Plan? Wie gesagt, es sieht teilweise sehr einfach aus und dann ist die Frage auch einfach, ob es zu durchschaubar ist für den Gegner, ob sich der Gegner dann schnell, einfach zu schnell darauf einstellen kann, zu schnell Lösungen auf dem Platz findet und Duisburg dann einfach auch die Umschaltmomente nicht nutzen kann, dass ihnen die Flexibilität im Spiel ein bisschen fehlt. Oder die Kreativität. Einfach so, was ist der drüberstehende Gedanke? Wo will man hin? Was will man erreichen? Da fehlt einfach so ein bisschen. Das hat bei Duisburg nicht weder Hand noch Fuß zur Zeit, wenn man so schaut, was sie auf dem Platz zustande bringen.
Ja, also defensiv würde ich da in manchen Szenen mitgehen. Offensiv fand ich meine, Duisburg spielt halt so, es gibt einige Spielerinnen, die decken gefühlt das ganze Feld ab. Also wenn ich mir Math angucke, die ja, gefühlt überall war in diesem Spiel, sehr gute Aktionen hatte. Wenn ich mir Bartmann angucke, die verursacht dann zwar später den Strafstoß, aber hat ein sehr gutes Spiel. Ich meine, einmal knallt sie auch richtig übel mit Cordes zusammen, aber was die sich generell für Duelle geliefert haben, das war richtig, ja, da hast du gesehen, da geht es um was und keiner hat der anderen da einen Zentimeter gegönnt. Zielinski ist ja auch jemand, die so sehr raumgreifend spielt. Im Grunde ist eigentlich Halverkamp so die einzige, wo du dich verlassen kannst. Die spielt grob immer da, wo sie soll, nämlich immer auf dem Flügel, höchstens mal so ein bisschen eingerückt. Also ich finde, da waren schon gute Momente mit dabei. Sie treffen ja auch den Pfosten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer den, genau, Halverkamps war das, beim Stand von 1:3. Das hätte der Anschlusstreffer sein können. Also ja, ich gebe dir recht, so, es ist nicht immer eine klare Spielidee erkennbar, weil halt viel auf Umschaltmomente aufgebaut ist bei Duisburg und die kannst du nicht so gut planen. Ich finde aber dann, wenn die richtigen Spielerinnen da den Fuß am Ball haben, dann folgt es schon immer so einer Logik. Es wird immer in den freien Raum reingespielt, es wird immer versucht, sehr, sehr schnell zum Abschluss zu kommen. Und ich muss sagen, da waren schon einige Sachen dabei, die mir echt gut gefallen haben. Defensiv ist nochmal ein anderes Thema, aber offensiv fand ich das schon ganz gut.
Ja, absolut. Wenn wir auch an das Spiel letzte Woche gegen Freiburg denken, mit dem Last-Minute-Ausgleich von Halverkamp, sie haben, wie gesagt, ihre guten Momente. Aber die Frage ist dann einfach, am Ende des Tages reicht das? Wie gesagt, in der Defensive sehe ich zu viele Wackler. Ich finde auch, dass teilweise die Abstimmung nicht so gut passt und einfach nur auf eine Offensive, die Potenzial hat, es aber nicht zu 100% über 90 Minuten auf den Platz bringt. Das ist dann zu wenig. So harsch muss man dann vielleicht auch mal sein.
Ja gut, also das stimmt natürlich. Am Ende ist es ja ein deutliches 1:4. Das will ich jetzt nicht bestreiten. Und was würdest du sagen bei Köln? Also du hast ja schon ein paar Dinge gesagt. Die Innenverteidigung, die Doppelsechs hast du auch schon angesprochen. Ich glaube, über Wierenkowska muss man noch ein kurzes Wort verlieren. Das war ja, also 2 Tore selber gemacht, 1 vorbereitet. Im Grunde an fast jeder gefährlichen Aktion war sie mitbeteiligt. Die war nicht in den Griff zu kriegen für Vanessa Fürst und Co.
Ja, absolut. Wenn du dir auch anschaust, dass sie, glaube ich, ja, wie du es schon meintest, überall war in der Offensive immer anspielbar, immer präsent, viele Ideen hatte, viele Chancen kreiert hat. Das ist einfach eine absolute Zielspielerin für Köln in der Offensive. Vielleicht auch etwas, was sie dann in ihrer langen torlosen Phase in der letzten Saison vermisst haben oder was ihnen einfach gefehlt hat und dass sie das jetzt haben, da so anspielt, dass sie da so anspielbar ist. Das ist einfach sehr, sehr wichtig für Köln und das macht das Offensivspiel auch ein bisschen unberechenbarer von Köln, weil natürlich jetzt auch mehrere Fixpunkte in der Offensive sind, nicht nur Wierenkowska, sondern auch eben Sharon Beck, die auch wichtige Tore beigesteuert hat oder ein wichtiges Tor in diesem Spiel jetzt, bevor sie verletzt runter ist. Also eine absolut wichtige Spielerin und da kann sich Köln auf jeden Fall glücklich schätzen, sie in der Offensive zu haben.
Dann fand ich Maike Messmer noch gut. Die hat ja erst zentral gespielt, hatte eine Passquote von 78%. Das war in diesem Spiel jetzt nicht komplett die beste, aber eine der besten. Hat 3 Torschüsse vorbereitet, also war eigentlich dann somit die wichtigste Kreativspielerin auch. Im Forum gab es bei uns so eine kleine Diskussion bezüglich Patila Bidas, die dann auf dem Flügel zum Teil gespielt hat, beziehungsweise bisher ja oft auf dem Flügel und jetzt in diesem Spiel sehr zentral. Hast du da eine Meinung zu? Wo gefällt sie dir besser?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, jetzt sich auf eine Position für sie festzulegen. Kommt jetzt auch gerade aus der Schweiz, von Servette. Und da muss man natürlich jetzt erstmal schauen, wo kann sie sich da in Köln am besten einfügen, wo liegen natürlich die Stärken. Und gerade diese Leihe jetzt an Köln von Bayern ist ja auch eine gute Chance für sie, einfach auszuprobieren, wo fühlt sie sich am besten in dem System, wo fügt sie sich am besten ein, wo kann sie am meisten zum Erfolg des Teams beitragen, wo kann sie ihre Stärken am besten ausspielen. Also ich glaube, nach 3 Spielen, das ist ein bisschen zu früh zu sagen, was da jetzt am besten ist. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Gewinn für Köln, so eine flexible Spielerin zu haben, weil es passt einfach auch gut zu diesem neuen Spielstil von Köln, flexibel zu sein, auf die Umschaltmomente zu setzen, Dynamik in der Offensive, die Räume zu erlaufen und einfach nicht nur diese eine Zielspielerin in der Offensive zu haben, sondern einfach mehrere, die Chancen kreieren können, die Bälle vorspielen können und die dann auch Tore machen können.
Ja, also generell interessant einfach, aus wie viel mehr Absolut. Struktur Köln jetzt spielt. Also es ist jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber ich finde, die sind viel öfter, stehen sie einfach gut, sind deswegen auch besser im Gegenpressing. In der guten Phase von Köln waren die nicht für Duisburg zu packen. Ich meine, wie das 3:1 entsteht, Laura Vogt fängt den Pass ab, passt dann perfekt auf Gavrič. Die hat dann natürlich auch einen super Schuss, klar, das kommt noch mit dazu. Aber auch Vogt und Cordes, wie diszipliniert die das Zentrum zugemacht haben, wie die eigentlich immer da waren, wo man jetzt den Pass eigentlich antizipieren musste. Also das ist ganz nicht zu vergleichen mit dem Köln der letzten Saison, muss ich sagen. Ist jetzt natürlich
absolut,
auch nur 3 Spiele.
Absolut, absolut. Ja, und Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber wenn du auch schaust, dass Köln diese Saison einfach auch noch nicht so viele Tore kassiert hat und es dann letzte Saison einfach, natürlich springe ich jetzt immer zur letzten Saison, aber man sieht einfach, wie viel sich bei Köln verändert hat, wie diese neue Kompaktheit, diese neue wie diszipliniert die Spielerinnen sind. Das ist mir auch aufgefallen, ein wichtiger Punkt. Und da sieht man auch, dass Köln in dieser Saison noch längst nicht so viele Tore kassiert hat, wie das jetzt vielleicht letzte Saison in der Anfangsphase war. Ich glaube, ein Gegentreffer gegen Leipzig, natürlich dann zwei gegen Bayern und jetzt einer gegen Duisburg. Also das ist auf jeden Fall, zeigt, dass sich da einiges getan hat. Und ich habe es auch am Anfang gesagt, ich glaube, für Köln ist es einfach auch ein großer Gewinn, dass sie jetzt in junge Spielerinnen Vertrauen setzen, auch in der Lotte Cordes von Anfang an starten und dann mit Laura Vogt auf der Doppel-Sechs. Das funktioniert einfach wirklich, wirklich gut und das zahlt sich dann für Köln auch aus.
Ach, ich wünschte, das Intro hätte recht gehabt und es wäre jetzt doch die Bundesliga-Vorschau. Dann würde ich nämlich viel positiver über Köln sprechen, als wir alle drei das in der Vorschau gemacht haben. Ich habe das Gefühl, da lagen wir vielleicht ein bisschen daneben. Aber gut, das werden wir beurteilen können, wenn noch mehr Spieltage ins Land gegangen sind. Köln wird es dann bei Werder Bremen spielen. Köln hat jetzt 6 Punkte, aktuell 4. Tabellenplatz, aber klar, 3. Spieltag erst. Und für den MSV geht es jetzt dann zu Hause gegen die SGS Essen. Duisburg bleibt bei einem Punkt stehen und hat die natürlich schlimme Bilanz von 3-15 Toren, aber da haben die 9 Tore, die man kassiert hat gegen Hoffenheim natürlich einen ganz wesentlichen Anteil daran. Dann lasst uns doch auch mal über Werder Bremen sprechen. Da sah es nämlich zwischenzeitlich so aus, als könnte Werder einen Dreier entführen aus dem Breisgau. Beim SC Freiburg führte man durch ein Tor von Sophie Weidauer in der 25. Minute mit 1:0. Aber dann gibt es einen Doppelschlag, der seltsam war. Also einmal köpft Ellie Gudow Hannah Nemeth an und von ihrem Kopf geht der Ball dann ins eigene Tor. Das ist der Ausgleich. Und kurz danach köpft dann Svenja Förmli. Aber meiner Meinung nach ist der auch so abgefälscht, dass er sich über Peres ins Tor senkt. Übrigens, Peres stand im Tor und nicht Peng. Denke, das werden wir gleich thematisieren müssen. Und so war es, Jasmina, ein aufsehenerregendes Spiel, inklusive noch Seitfallzieher von Kaiqchi, jeder Menge Chancen, auch Werder hatte noch seine Chancen und muss sich wahrscheinlich, weiß nicht, würdest du wahrscheinlich auch zustimmen, ärgern, dass man hier nicht mindestens einen Punkt mitgenommen hat, oder?
Das auf jeden Fall. Also, ich glaube, Werder Bremen hat sich ein bisschen selber geschlagen. So habe ich auch die Stimmen gelesen nach dem Spiel. Also, ich habe es tatsächlich leider nicht komplett sehen können, aber das, was ich gesehen habe, hat mir auf jeden Fall gefallen von Werder Bremen. Das ist ja auch etwas, das habe ich schon in den vergangenen Episoden immer wieder gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass man dort eindeutig eine spielerische Entwicklung sieht. Und das, finde ich, hat dieses Spiel auch nochmal unterstrichen, denn während sie in der Vergangenheit immer mehr mitgespielt haben, zögerlich, sind sie jetzt auch einfach die aktive Mannschaft, die spielt. Und das finde ich super beeindruckend. Ich finde auch, Sophie Weidauer stellt sich als ein super smarter Transfer heraus. Für mich war sie der absolute Aktivposten in dieser Werder-Offensive. Sie hatte auch, glaube ich, oh, ich habe mir das aufgeschrieben. Wo habe ich das jetzt stehen? Sie hätte
Sie hätte
insgesamt
kurz vor
sieben
dem 1:1 hätte sie eigentlich das 2:0 machen können. Das
sieben
war die.
Schüsse aufs Tor, war, glaube ich, damit auch die Spielerin, die die meisten Schüsse aufs Tor hatte. Hätte ja sogar noch mehr Treffer erzielen können. Einmal war sie zu zögerlich in der 55. Minute, wo sie auf 2:0 erhöhen hätte können, wo sie zu sehr gezögert hat. Das ist, glaube ich, sind nochmal solche Momente, das macht sie nicht nochmal so in Zukunft. Das wird sie auf jeden Fall lernen. Ich glaube, mit so ein bisschen mehr Routine und Eingespieltheit wäre sie da vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, das ist das richtige Wort, ja, ein bisschen abgedreschter gewesen, einfach draufzuhauen und nicht noch zu gucken, ist noch jemand hinter mir, neben mir, will ich sie nochmal umspielen, so dieses, was man dann halt einfach so hat, indem man sich einfach durchdenkt. Freiburg, muss ich gestehen, werde ich nicht ganz schlau draus, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass das eine Mannschaft ist, die den Anspruch haben muss, solche Spiele schon deutlicher und früher zu entscheiden oder beziehungsweise zurückzukommen. Also man muss ja ganz klar sagen, dass Werder Bremen auch einfach bei den Gegentoren Pech hatte, weil sie daran beteiligt waren. Also wenn da jetzt nicht immer jemand zwischen gewesen wäre, wer weiß, ob er reingegangen wäre. Ja, Ellie Gudorf, muss ich auch sagen, bin ich großer Fan. Ist reingekommen, hat sofort Druck gemacht, sofort giftig gewesen. Erinnert mich von der Spielanlage manchmal auch ein bisschen, nicht überbewerten, an Lena Oberdorf. Also so, was die Mentalität angeht, was dieses physische Spiel auch angeht, sehr körperlich. Find ich total toll. Bin ich gespannt, was da in Zukunft noch möglich ist. Aber ja, ich glaube, am Ende freuen sich die Freiburgerinnen, weil sie das Spiel gedreht haben, weil es nicht wieder einen Last-Minute-Schreck gab, sondern weil sie der Last-Minute, nein, nicht Last-Minute, aber weil sie den Doppelschlag hatten. Aber ja, mir tut es leid für Werder Bremen, weil ich glaube, da wäre eindeutig mehr drin gewesen.
Ja, ich finde, Freiburg bleibt einfach dabei, dass es zwei klare Baustellen im Spiel gibt. Das eine ist Klarheit in den Defensivaktionen. Also der Ball wird einfach nicht gut geklärt in vielen Aktionen. Ich glaube, das spielt doch auch beim 0:1 dann eine Rolle. Ja, genau, das habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Freiburg bekommt mehrfach den Ball im Strafraum nicht sauber geklärt. Ich habe 15 Spiele gesehen, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr vor Augen, aber ich traue hier mal meinen Notizen. Und das zweite ist, dass man erstaunlich schlecht immer noch im Spielaufbau ist und deswegen ein Gegner, der mutig presst, und das hat Werder Bremen sehr gut gemacht. Werder Bremen hat es relativ gut geschafft, obwohl man manchmal sogar in Unterzahl angelaufen ist, einfach so eine Spielseite des Spielfeldes wegzulaufen quasi, wenn der Pass so kommt, dass du quasi mit deinem Deckungsschatten den Pass auf die andere Seite abfedern kannst, und dann kam der Ball völlig erwartbar auf den Flügel und da haben sie da manchmal zugepackt, manchmal nicht. Und da sind aber einfach die einige Spielerinnen nicht gut genug gegen diesen Druck, das muss man so sagen. Also Samantha Steuerwald, die ist ansonsten, die hatte 10 klärende Aktionen, also die hatte auch defensiv gute Aktionen, aber die hat eine Passquote von 56%. Und das halt als eine von zwei Innenverteidigerinnen, das ist schwierig, wenn du fast jeden zweiten Ball als Fehlpass spielst oder so lang, dass er nicht zu einer Mitspielerin kommen kann. Und das zieht sich jetzt einfach schon wie Kaugummi durch die komplette Saison, durch die komplette Amtszeit von Theresa Merck. Es war mal besser, es war mal ein bisschen schlechter, es war jetzt auch nicht komplett schlimm gegen Werder, so soll es sich jetzt auch nicht anhören. Aber das fand ich schon sehr deutlich sichtbar. Und ich weiß nicht, Jasmin, ob du mir da zustimmen würdest, aber ich hatte das Gefühl, dass über weite Teile des Spiels, nicht komplett, weil Freiburg hat dann durchaus auch verdient das noch gedreht, weil man hatte gute Phasen dann, aber über weite Teile war Werder Bremen fast ein bisschen erwachsener oder reifer oder abgezockter, irgendwie so in diese Richtung. Da brannte relativ wenig an. Und wäre das 2:0 gefallen, dann würde ich die These aufstellen, dann passiert da auch nichts mehr für Werder in dem Spiel.
Ja, eindeutig. Bin ich absolut der Meinung, das gehört auch zur Entwicklung, die ich ja die ganze Zeit anspreche, wo ich halt, was mich auch total freut, weil ich auch finde, dass Thomas Horsch auch ein guter Trainer ist, der dem Projekt treu geblieben ist, der da wirklich motiviert ist, etwas zu entwickeln. Wir haben die Spielerinnen, also ich finde auch auf dem Transfermarkt haben sie ja jetzt unterstrichen, dass sie eine gewisse Zugkraft haben, dass sie sich auch was zutrauen. Das finde ich auch gut. Parallel muss man sagen, in Freiburg, ja, so Baustellen wie Innenverteidigung, da bricht natürlich mit Felder auch eine gestandene Spielerin weg. In dem Sinne auch noch Glückwunsch an sie und ihren Ehemann, die ja ein Kind erwarten. Aber das sind natürlich dann Baustellen, die kannst du so last minute nicht adäquat ersetzen, also oder schließen. Natürlich hätte man jetzt noch Luisa Wensing, die Erfahrung mitbringen, dabei da ist ja schon lange die Rolle eigentlich klar, dass sie eine Ergänzungsspielerin ist und deswegen bin ich gespannt, ob sie da vielleicht im Winter sogar nachlegen. Ich bin auch gerade, wo du das angesprochen hast, ich bin gerade am Überlegen, ob sie so eine ganz klassische Spielmacherin im Kader haben, die das hergeben würde. Ich
Naja,
bin mir jetzt gerade nicht so sicher.
Minge löst es aber halt gerne übers Dribbling und nicht über den Pass, würde ich jetzt mal sagen. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt gelten lassen würde. Es ist, ja, Schasching hatte eine ganz gute Passquote, hat ganz gute Bälle gespielt, fand ich in dem Spiel. Aber das Problem entsteht ja weiter hinten. Und ich meine, sie kippen dann auch selten ab. Also keine der Sechserinnen lässt sich fallen. Ist ja auch okay. Brauchst du ja eigentlich auch nicht, wenn du nur von zweien angelaufen wirst. Kannst ja 2 gegen 2 locker ausspielen. Ja, aber es fehlt schon so ein bisschen.
Man darf gespannt sein. Also es ist ja jetzt auch so diese Zwischenphase, wo man wahrscheinlich dann den Kader auch nochmal neu bewertet und dann halt aktiver sucht auf dem Transfermarkt im Winter. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, finde ich, es ist ein spannendes Profil. Also ich halte ja Theresa Merck auch für eine tolle Trainerin, die auch grundsätzlich offensiv eingestellt ist, die natürlich auch toll gelernt hat, eine tolle Vita bisher. Deswegen, ich traue das auf jeden Fall zu. Ich finde aber, dass dieser nächste Schritt für Freiburg mittlerweile schon wieder etwas überfällig ist. Also ich finde, dass sie weiter sein sollten, als sie es jetzt sind. Und da hat mich halt einfach Werder Bremen überrascht, wenn man da ganz klar den Schritt sieht.
Wie hat dir der Torhüterinnenwechsel gefallen. Also im Kommentar, den ich gehört habe, ich weiß gar nicht, bei welchem Sender ich das Spiel geguckt habe, aber da hieß es noch, das sei wohl eine Reaktion auf das letzte Spiel. Das kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, weil Lisa Peng hat doch einen Strafstoß pariert. Und also habe ich gerade irgendwas vergessen, aber das war doch eigentlich ein ganz gutes Spiel gegen Hoffenheim bei Werder. Jetzt stand aber Perez im Spiel, pariert ja auch stark gegen Völmli unter anderem. Wie hat sie dir gefallen und wie bewertest du diese Torhüterin-Situation?
Ich würde sagen, dass das eine kleine Luxussituation ist jetzt für Werder Bremen, die man so vielleicht auch einfach gar nicht gewohnt ist. Aber wenn du natürlich eine Perez da hast, dann willst du die auch spielen, also musst du sie auch spielen lassen, meiner Meinung nach. Sie bringt ja auch eine enorme Erfahrung mit, auch eine internationale Erfahrung, vielleicht auch nochmal in gewisser Weise dementsprechend auch ein ganz anderes Spielerinnenprofil zwischen den Pfosten, obwohl ich das jetzt nicht so stark bewerten kann, weil ich sie noch nicht so oft gesehen habe. Aber ich fand, das war grundsolide und ist natürlich, wie gesagt, auch einfach jetzt eine Luxussituation, obwohl ich auch der Meinung bin, dass das vorige Spiel jetzt nicht wirklich schlecht war. Also was dann natürlich die wirklichen Gründe sind, das können wir jetzt hier auch nur raten.
Ja, das weiß dann vielleicht der Weserfunk, die sind näher dran, da könnt ihr ja mal reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer, die machen ja auch viel zum Frauenfußball. Und die Parade gegen Völmli, das war ein toller Ball von Kaikchi, die chippt auf Völmli und die aus vollem Lauf köpft die dann aufs Tor und das war richtig gut. Also dieser Kopfball, der hatte einen Post-Shot-Expected-Goals-Wert von 0,71, also der war wirklich, wirklich schwierig zu halten und das hat Perez sehr, sehr gut gemacht. Ich fand, in der Abstimmung hat man manchmal noch so gesehen, da gibt es vielleicht noch Probleme, aber das kann ja auch nicht sein beim ersten Spiel, also sollte man dann vielleicht auch nicht überbewerten. Und wenn es aber noch eine Hausaufgabe gibt für Werder, dann ist es Standards verteidigen, egal wann Kaikchi einen Standard nach innen gebracht hat, egal aus welcher Position, es wurde gefährlich. Und ja, natürlich, Kaikchi kann das auch besonders gut, aber man kann das auch besser verteidigen. Ich glaube, das kann Werder Bremen noch so ein bisschen mitnehmen für sich. Gut. Werder spielt jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Ich habe es ja gerade schon im Köln-Segment gesagt. Werder hat jetzt 3 Punkte nach 3 Spielen und Freiburg wird jetzt dann nach Leverkusen reisen. 5 Punkte aus 3 Spielen ist die bisherige Ausbeute für den SCF. Und dann kommen wir zum Spiel von Bayern und zwar bei der SGS Essen. Vor über 4600 ZuschauerInnen gewinnt letztlich der FC Bayern mit 2:0. Pernille Harder macht in der 13. Minute das 1:0, verletzt sich dabei, muss ausgewechselt werden. Lea Schüller köpft dann kurz darauf in der 24. Minute das 2:0. Und also es wäre jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, das Spiel war dann vorbei. Aber so arg viel, Alena, ist jetzt auch nicht passiert, oder? Also hat Bayern dann austrudeln lassen? Also was war das?
Ein Stück weit austrudeln lassen, aber auch ein Stück weit wieder die Chancenverwertung. Wenn ein Gina Magul das Tor praktisch frei vor sich hat, dann sollte der Ball auch im Idealfall drin liegen. Aber dem war dann nicht so. Nein, also man hat auf jeden Fall einen großen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte gemerkt. In der ersten Hälfte hat das auch Essen noch wesentlich besser geschafft, Bayern vor Probleme zu stellen. Sind sie hoch angelaufen, kam auch öfter fürs Tor. Und ich glaube, in der zweiten Hälfte kann ich mich nicht bewusst daran erinnern, dass Essen einen vielversprechenden Torschuss kreieren konnte. Und ja, also das Spiel war dann schon wirklich sehr, sehr mau in der zweiten Hälfte. Also in der ersten Hälfte war auf jeden Fall viel, viel mehr los.
Und wie würdest du das jetzt bewerten? Weil natürlich auf dem Papier muss Bayern besser spielen. Allerdings muss man ja jetzt auch nicht so tun, als ob die SGS ein leichter Gegner wäre. Also die haben schon oft Team unangenehm gemacht, unter anderem ja Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag. Also wo steht denn der FC Bayern jetzt so in dem, was er eigentlich zeigen müsste und was er aktuell schon zeigt?
Ja, schwer zu sagen. Natürlich hat man jetzt mit Pernille Harder eine neue, ja, einen neuen Dreh- und Angelpunkt für die Offensive. Und man muss natürlich schauen, dass wie es jetzt der Fall ist, verletzungsbedingt nicht da sein kann, dass man dann nicht in der Offensive zusammenfällt und dann nichts mehr auf die Reihe bringt, sondern dann muss man schauen, dass dann auch die Spielerinnen, die sie dann ersetzen, oder dass man einfach so breit aufgestellt ist, dass es in verschiedenen Aufstellungen einfach funktioniert. Natürlich muss man sich jetzt auch mit anderen Transfers, jetzt zum Beispiel auch in der Defensive, hat man sich ja verstärkt. Linda Dallmann ist wieder zurück von der langen Verletzung. Julia Gwinn natürlich auch Katharina Naschenweng und Magdalena Eriksson, die müssen sich natürlich auch alle erstmal zurechtfinden auf ihren neuen Startplätzen. Und ja, man merkt einfach, es ist noch der Anfang einer langen, langen Saison. Und natürlich, aber Essen ist immer ein schwieriger Gegner für Bayern. Hat man ja auch letzte Saison gesehen. Ich gehe immer zur letzten Saison zurück. Die bleibt eigentlich einfach so im Kopf geblieben. Aber auch da hat sich Bayern immer gegen Essen schwer getan, weil Essen ja auch ein, ja, auch gegen Frankfurt hat man das gesehen. Die haben viel, viel Potenzial in ihrer jungen Mannschaft. Gerade ganz spannende offensive Mittelfeldspielerinnen, würde ich sagen. Wenn ich da jetzt an eine Natascha Kowalski denke oder auch eine Lili Porcella. Also da sind schon Spielerinnen, die wirklich viel Dynamik mit auf den Platz bringen, die kreativ sind, die bei ihnen immer vor Herausforderungen stellen. Also ich finde auch, dass das Pressing in der ersten Hälfte von Essen wirklich, wirklich gut war. Da hat Bayern auch einige falsche Entscheidungen getroffen, haben dann in der Defensive hat dann die Abstimmung teilweise mal nicht gestimmt. Und da hat man aber auch gesehen, da sind Punkte, die sie verbessern müssen, aber einfach auch Schwächen, die Essen dann sofort erkennen und dann da gnadenlos drauf geht. Und ja, die Dynamiken haben sich dann aber, wie gesagt, zur zweiten Halbzeit sehr, sehr verschoben und da ging dann einfach nicht mehr viel.
War vielleicht Essen zwischenzeitlich dann ein bisschen zu harmlos? Also gerade eine Anfangsphase im Grunde bis zum 0:2, da fand ich, stand man sehr tief. Bayern konnte sehr, sehr, sehr gechillt aufbauen. Ganz interessant, aus einer Dreierreihe. Meistens ist Gwin ein bisschen tiefer geblieben und Naschenbeng hat nach vorne geschoben. Und da hatte man 3 gegen 2, das war total easy. Hätte man aber ehrlich gesagt gar nicht gebraucht, weil man wurde ja gar nicht wirklich angelaufen. Essen hat erstmal gewartet und dann, du hast es ja schon angesprochen, gab es aber auch die Phasen, in denen Essen ein bisschen weiter rausgeschoben hat, ein bisschen näher bei den Gegenspielerinnen stand. Wäre das vielleicht so ein Schlüssel gewesen? Ich meine, klar, ist jetzt so ein bisschen Sofa-Wissen von uns beiden, weil wir müssen es ja nicht ausführen, das hohe Pressing gegen Bayern. Und wir sind dieselben, die sagen, Mensch, da laufen sie ins offene Messer, wenn sie 0:5 verlieren. Aber ich hatte schon das Gefühl, da wäre was zu holen gewesen gegen Bayern.
Ja, auf jeden Fall. Also die beiden Tore von Bayern kamen ja auch relativ schnell nacheinander und danach hat Essen irgendwie sehr mutlos gewirkt. Und dann hat auch dieses hohe Pressing, dass sie über Teile hatten, dieses, dass sie dann mal aus der Reserve sich rausgetraut haben, das kam danach immer, immer weniger schrittweise, zum Ende hin immer, immer weniger, dass sie sich immer weniger getraut hatten. Wobei mich das auch sehr gewundert hat, weil sie haben das Potenzial dazu. Das hat man ja gesehen gegen Frankfurt und auch in anderen Spielen, dass Essen immer für eine Überraschung gut ist, immer für den Überraschungsmoment auf dem Rasen sorgen kann. Aber gegen Bayern hat das einfach gefehlt, da war überhaupt kein Momentum da. Da hat man einfach ab einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr mutlos gewirkt und auch vielleicht etwas ratlos. Vielleicht hat man auch mit einem anderen Spiel von Bayern gerechnet, aber es war irgendwie nicht die, es war nicht der Tag von Essen, wie man es vielleicht dann doch kennt, mit den Überraschungsmomenten, mit dem schnellen Umschaltspiel in der Offensive. Das hat einfach komplett gefehlt.
Ja, also gerade Ramona Mayer sehr selten gefunden in den Angriffen, die es gab. Da konnte man auch ein bisschen Frust rauserkennen, dass sie, die musste sehr viel laufen gegen den Ball, musste immer wieder Laufwege machen, von denen sie schon wissen, na, das bringt jetzt eh nichts, weil wenn sich da Vigor Stott hier und Eriksson gegenseitig den Ball zuschieben, also in wie vielen Fällen geht das schief? In sehr, sehr wenigen bis gar nicht. Und dann aber in den Umschaltmomenten, Elmasi hatte da ja so 2, 3 einzelne, ich kann mich auch noch an einen Umschaltmoment von Kowalski erinnern und Lena Ostermeier war, glaube ich, 2-mal im Rücken von Gwin durch. Aber was all diese Angriffe in Anführungszeichen kennzeichnet, ist, zu Ramona Mayer kam der Ball nicht. Und da sollte er an irgendeinem Punkt des Angriffs dann doch mal hinkommen. Die tat mir ein bisschen leid. Und beim FC Bayern, ich meine, bisher alle Aufgaben halbwegs gut gelöst. Wir haben natürlich das 2:2 gegen den SC Freiburg, aber gut, das wollen wir jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten. Jetzt hat man den Vorteil, dass man eine ganze Trainingswoche hat im Vergleich zu direkten Konkurrenten, über die wir am Ende dieser Sendung noch sprechen werden. Was erhoffst du dir noch vom FC Bayern, wo es ja auch schon die erste Verletzung gab mit dem Aus von Sidney Lohmann?
Ja, was erhofft man sich bei so einem Team? Einfach, dass sie besser zueinander finden. Ich glaube, je mehr Spiele jetzt auch kommen mit dem DFB-Pokal, dann geht es mit der Champions League-Gruppenphase los. Da wird mehr Rhythmus reinkommen, da wird die Spielidee noch klarer. Aber wie du schon gesagt hast, ich finde es find es immer sehr, sehr spannend, ja, gerade die Defensivkette anzuschauen, einfach zu schauen, wie sie sich dann positionieren, weil eine von den beiden Außenverteidigerinnen immer noch nach vorne, also hochschiebt praktisch. Das kann Gwin sein, das kann aber auch Naschenmengen sein. Das finde ich immer sehr, sehr spannend zu beobachten, wie sich das dann auch auf den Spielaufbau auswirkt und einfach auch auf die Pässe nach vorne. Und wie man dann auch die Angriffe von hinten einleitet, das ist schon wirklich sehr interessant zu sehen bei Bayern. Und ansonsten erhofft man sich einfach auch, dass in der Offensive, gerade auch im offensiven Mittelfeld, da hat man so viel Qualität, da weiß man gar nicht, wie man die Spielerinnen alle unterbringen soll, wie man allen genug Spielzeit geben soll, dass man da einfach gut durchrotiert, eine gute Lösung für alle findet, dass alle und ihr Talent unter Beweis stellen können, einfach alle ihre Leistungen abrufen können, dass auch eine Jill Byings gut ins Team integriert wird, dass sie genug Spielzeit bekommt, um sich weiterzuentwickeln und einfach auch wieder die Chancenverwertung in der Offensive. Da, wie gesagt, dieser eine Fehlschuss von Dina Magul. Ich fand auch, als sie reingekommen ist, dass sie so ein bisschen das Tempo bei Bayern rausgenommen hat, dass sie das Spiel so ein bisschen verlangsamt hat, ohne dass das jetzt böse klingen soll. Bayern war ja jetzt eh nicht unter wahnsinnig großem Zugzwang gegen Essen, aber irgendwie hat mir da so ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt, die Kreativität. Das ist natürlich auch etwas, was Linda Daimann reinbringt und deswegen ist es auch sehr, sehr schön zu sehen, dass sie jetzt wieder von der Verletzung da ist und jetzt auch gleich gestartet hat. Ja, das sind viele Feinheiten, die einfach, ja, Bayern fehlt einfach noch so ein bisschen der Feinschliff. Alles Notwendige für eine erfolgreiche Saison ist da. Jetzt muss man einfach schauen, dass man die perfekte Startelf, findet, dass das Team möglichst verletzungsfrei bleibt und dann den ganzen einfach den Feinschliff geben, kleine unnötige Fehler abstellen und die Chancen besser verwerten.
Ja, ich finde, es gibt schon noch so ein spielphilosophisches Thema beim FC Bayern. Das hat man aber in der letzten Saison auch schon manchmal gesehen. Also, man hat jetzt viele Spielerinnen, die auf engem Raum viel machen können. Dahlmann, Magul, Harder, Clara Bühl. Da kommt es aber dann auch viel drauf an, ob sie dann ihre direkten Duelle gewinnen. Also, zum Beispiel Clara Bühl, die hat nur einen von sechs Dribbling-Versuchen gewonnen. Das ist auch eine bemerkenswert schlechte Bilanz für sie, wurde ja dann auch ausgewechselt. Man hat mit Franziska Kett dann zum Beispiel gemerkt, was sich gleich mal verändert in der Dynamik aus der Statik heraus, wenn jemand seinen Dribbling-Versuch einfach gewinnt. Aber das Gefühl, was ich manchmal beim FC Bayern habe, ist, im Spielaufbau versucht man schon Breite zu geben, unter anderem ja auch mit der leichten Asymmetrie. Und dann siehst du auch Dahlmann relativ weit auf dem rechten Flügel und Naschenwenger ja sowieso, die hält ihre Position eigentlich relativ klar. Aber wenn der Ball dann im Angriffsdrittel ist, dann neigen viele der Spielerinnen vom FC Bayern dazu, ins Zentrum reinzugehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man es damit fast den Gegnerinnen ein bisschen einfacher macht, eben diese Dribblings zu verteidigen, weil denn eben so viele Spieler auf engem Raum stehen, dass im Grunde alle sich auf die Ballführende konzentrieren können. Und jetzt könnte man sagen, okay, so kann man auch im Gegenpressing den Ball schnell zurückgewinnen, wenn quasi Mitspielerinnen da auch stehen. Das stimmt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, also das habe ich jetzt auch gegen Essen mir gedacht, weil Essen das auch wirklich, wirklich gut gemacht hat, fand ich defensiv, dass eben da immer die Spielerinnen sich gegenseitig helfen konnten. Und ich habe das Gefühl, der FC Bayern verzichtet manchmal vielleicht sogar bewusst darauf, Spielerinnen mit Platz ins 1 gegen 1 zu schicken. Also von einem Flügel auf den anderen so verlagern, dass dann jemand einfach mal 10 Meter Rasen einfach um sich herum hat und dann in den Dribblingversuch gehen kann. Irgendwie fehlt mir das in der Saison fast komplett. Ich kann mich gerade an eine Verlagerung gegen Köln erinnern. Ja, gut, das Freiburg-Spiel habe ich nur so in Auszügen leider sehen können.
Ja, guter Punkt. Ist einfach auch ein lustiger Kontrast, weil jetzt gerade unter Alexander Strauß geht viel übers Zentrum und unter Jens Scheuer war es dann einfach dieses super absehbare Flügelspiel. Also so die Mitte scheint es irgendwie noch nicht zu geben. Ist ein ganz
Ja, doch, nur
interessanter
halt zu viel von der Mitte.
Punkt.
Ja. Ich meine, aber gut, es ist früh in der Saison, du hast ja auch schon angesprochen, was dazu zu sagen ist. Bayern steht jetzt bei 7 Punkten, natürlich noch ungeschlagen, 2 Gegentreffer hat man erst kassiert. Jetzt spielt man dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, auch im großen Stadion. Das könnte also ein sogenanntes Highlight-Spiel werden. Ich erkläre Highlight-Spiel jetzt schon zum Unwort dieser Bundesliga-Saison. Jedes Spiel sollte ein Highlight-Spiel sein. So auch das Spiel des VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Nürnberg. Aber wie soll ich euch das jetzt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer? Es gab ein Highlight. Das war das Tor von Fenner Kalmer in der 12. Minute, beziehungsweise das ist jetzt natürlich reine Polemik. Das wäre, als hätte ich das Spiel nicht gesehen. Wolfsburg hatte schon noch seine Chancen, hat sie allerdings nicht genutzt. Und man muss auch sagen, der erste FC Nürnberg hat eigentlich in keiner Phase dieses Spiels nicht irgendwie halbwegs auf Augenhöhe mithalten können. Und so bleibt es eben bei diesem 1:0. Und das war das erste Spiel dieses Spieltags und damit dann auch gleich eine kleinere Überraschung. Jasmina, du hast das natürlich genau verfolgt. Kannst du sagen, warum sich Wolfsburg gegen Nürnberg so schwer getan hat? Du hast vorhin schon mal Rotation als Stichwort fallen lassen.
Ja, mit 6 Änderungen in der Startelf, glaube ich, ist das schon ein großes Indiz, was nicht geklappt hat. Mit dem Auftritt können sie nicht zufrieden sein. Also das ist einfach so. Wolfsburg hat einen ganz anderen Anspruch an sich selbst und auch mit dem Kader müssen sie auch einen anderen Anspruch einfach haben als dieses 1:0. Das meine ich auch nicht respektlos Nürnberg gegenüber. Die Rollenverteilung war nun mal leider klar vor dieser Partie. Aber ja, mit 6 Änderungen in der Startelf hat man einfach ganz klar gemerkt, dass die Abläufe nicht gepasst haben, dass die Abstimmung noch nicht drin war, dass die Automatismen gefehlt haben. Man hat einfach gemerkt, es gibt in Wolfsburg die eingespielte Elf, die funktioniert, und alles, was dann nochmal umgedreht wird, das braucht einfach noch ein bisschen, wozu man natürlich auch sagen muss, dass einige Spielerinnen dabei waren, die komplett neu in die Mannschaft gekommen sind. Dem muss man natürlich auch noch Zeit zugestehen. Trotzdem bin ich der Meinung, hätte das eindeutig besser laufen müssen. Vor allem die Chancenverwertung haben wir schon angesprochen. Obwohl man da natürlich auch sagen muss, Nürnberg hat das unfassbar gut gemacht. Die waren unfassbar mutig, griffig, total giftig. Fand ich super anzusehen, wie sie sich auch einfach getraut haben. Also nicht viele Mannschaften trauen sich dann auch so gegenzugehen gegen die Wolfsburgerinnen. Das fand ich wirklich super. Da haben sie sich auch dann total reingebissen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, die haben gemerkt, da kann vielleicht was gehen. Sie hatten ja auch die ein oder andere Möglichkeit. Ich erinnere mich da an den einen Schussversuch. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Töhler aus spitzem Winkel gegen den Pfosten, Außenpfosten in der 51. Minute. Ich habe mir das doch notiert. Das war zum Beispiel so eine Möglichkeit, oder auch in der Schlussphase, wo Marina Hegering der Ball verspringt und du fast eine Nürnbergerin alleine auf Merle Froms hättest zulaufen sehen.
Scholz
Das
war
sind
das,
so
die den Ball
Scholl.
nicht richtig kontrollieren konnte.
Also das ist schon einfach Wahnsinn, muss man sagen, ne? Das darf dem VfL Wolfsburg halt so nicht passieren. Sie müssen ihre Sachen einfach klarer ausspielen. Die größte Gefahr hatte ich immer das Gefühl gegenüber rechts über Svenja Huth. Das ist dann aber auch irgendwann einfach durchschaubar. Das ist, da kannst du drauf antizipieren, und das hat Nürnberg auch super gemacht. Die haben sich da einfach toll drauf eingestellt. Und ja, ich bin gespannt. Also ich bin ja grundsätzlich trotzdem Fan von den Spielerinnen, die Wolfsburg geholt hat. Ich fand Nuria super, die neue Linksverteidigerin aus Spanien. Obwohl ich sagen muss, die ist mir oft zu offensiv rausgezogen, wo dann hinten eine Lücke entstanden ist. Das fand ich, hat man schon deutlich gesehen. Fenner Kalmar bin ich auch sehr gespannt, weil sie ein Spielertyp, ein Spielerinnentyp ist, den es in Wolfsburg noch nie gab. Ich glaube, es gab noch nie eine Spielerin, die von der Größe her so, ja, so groß war. Ich glaube, sie ist die erste, was natürlich auch nochmal ein Spiel komplett verändern kann, wo man halt auch einfach merkt, dass sie flexibler werden wollen und variabler, weil sie natürlich auch eine Spielerin ist, die du einfach nur füttern musst. Das kann man natürlich argumentieren, mit Alex Popp hast du so eine Spielerin auch schon, aber man merkt ja, dass sie auch taktisch ein bisschen versuchen, sich umzustellen und ein bisschen unberechenbarer zu werden, zum Beispiel in den anderen Spielen mit Eva Poyau auf Außen. Das haben sie zum Ende der letzten Saison hin schon versucht, wollen sie jetzt ein bisschen festigen. Sie wollen Lena Oberdorf ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Deswegen bin ich ganz gespannt, was sie da aus dem Hut zaubern. Aber Fenner Kalmar ist dann halt so eine Spielerin, die auch gerade bei Standards oder auch in diesen in engen Spielen in der Schlussphase mal ganz wichtig werden kann. Sie hat das gut gemacht. Ich fand, sie war auch immer eine Anspielstation, muss halt nur gefüttert werden. Ja, aber grundsätzlich, wie schon gesagt, ich fand auch Keeperin Kammer war super, was sie zum Schluss noch rausgeholt
Ja.
hat, war für mich Spielerin des Spiels, muss man fast sagen, weil sie ihre Nürnbergerinnen da total im Spiel gehalten hat. Aber absoluten Respekt nach Nürnberg. Man denkt vielleicht, dass man sie nur durchreichen wird in der Bundesliga, aber ich glaube, dass dieses Ergebnis ihnen wirklich ganz viel Selbstvertrauen und Mut geben wird, dass sie gemerkt haben, hey, wir können. Weil wenn eine Mannschaft wie Wolfsburg als Aufsteiger so verdursten lässt, fast schon, der kann sich das auch zugestehen, dass er mithalten kann.
Ja, vor allem das Anlaufen von Nürnberg hat mir wirklich gut gefallen. Also zeitweise war das so ein 5-2-1-2, manchmal war es ein 3-4-3. Was aber vor allem halt zu sehen war, war so die üblichen Pässe, die Wolfsburg immer spielt, eben von den Innenverteidigerinnen auf die Außenverteidigerinnen, die aber so ein bisschen eingerückt sind, die wurden nicht so oft gespielt. Und obwohl Wolfsburg eigentlich immer eine Überzahl hatte, also sie haben immer einen 6 gegen 5 Aufbau gehabt, eigentlich in jeder Phase des Spiels, hat trotzdem Wolfsburg sehr, sehr häufig den langen Ball geschlagen, was okay war, weil man manchmal auch zweite Bälle dann aufgesammelt hat, weil nämlich die Lücke zwischen der Aufbaulinie und den vorderen beiden Linien relativ groß war. Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass das eigentlich Nürnberg entgegenkam, weil nicht jeder zweite Ball war dann bei Wolfsburg, dann mussten die erstmal alle nachrücken. Und Das hat mir gut gefallen und das war so ähnlich, wie man beim FC Bayern auch Probleme sieht. Und ich finde, Eintracht Frankfurt ist gerade auch ein Team, wo man eindeutig sieht, boah, Spielaufbau ist wirklich ein Thema. Das war bei Wolfsburg auch so. Und dann ist halt diese Abhängigkeit von Svenja Huth und in dem Fall auch von Chantal Hagel, das waren die beiden, die die meisten Torchancen mit Abstand vorbereitet haben, die ist halt einfach sehr, sehr hoch. Und wenn dann so eine gewisse Passivität reinkommt bei so den gegenläufigen Bewegungen, also das macht ja Wolfsburg sehr oft, dass jemand sich fallen lässt und jemand anderes in den Raum dahinter geht, dass da immer wieder viel Rotation ist. Das hat irgendwann gefehlt. In der zweiten Hälfte habe ich mir aufgeschrieben, dass es eigentlich fast komplett dann gefehlt hat. Und da, das war das, was du meintest, finde ich, dass dann der Club wirklich Wolfsburg so kalt gestellt hat. Natürlich hat dann der VfL trotzdem noch Chancen und kann natürlich auch noch mehr Tore machen, aber das fand ich alles in allem sehr, sehr interessant zu beobachten. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Tommy Stroth einiges lernen wird aus diesem Spiel. Unter anderem auch Positionierung. Ganz ähnliches Thema wie beim FC Bayern. Jule Brandt hat immer die Breite gehalten. Nuria ist gerne eingerückt. Und dann standen da aber noch Latwein und Demann und haben sich gegenseitig angeguckt, weil sie alle auf einem, also gefühlt standen die quasi in einer Zwei-Zimmer-Wohnung nebeneinander. Ganz so schlimm war es nicht, aber sie standen sich ein bisschen auf den Füßen. Das war halt einfach nicht schlau. Das hat nicht gut geklappt. Und ich glaube, da wird Tommy Stroh dran arbeiten. Aber er hatte jetzt nicht so viel Zeit mit der Qualifikation für die Champions League beziehungsweise der Playoff-Runde, die jetzt zu spielen ist. Wie denkst du darüber?
Also nochmal, um auf die Situation zurückzukommen, das ist auch das, was ich meine. Da fehlt halt einfach diese Eingespieltheit der vermeintlichen zweiten Reihe, obwohl ich es gar nicht so betiteln mag, weil ich der Meinung bin, dass jede Spielerin in diesem Kader den Anspruch hätte, in der Startelf zu stehen. Aber da merkst du halt einfach, dass sie diese eingespielte Elf haben und wenn es halt dann mal nicht der Fall ist, hast du diese Probleme, weil dann einfach diese Automatismen, diese Abläufe, wer steht wo, wer zieht sich jetzt doch noch zurück, wer bleibt stehen, das ist dann einfach, wenn du da Feli Rauch und Lena Oberdorf neben Lena Lattwein oder Pop hast, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja, jetzt haben sie nicht viel Zeit. Morgen ist das Champions League Qualifikationsspiel, haben natürlich jetzt noch eine Hilfsbotschaft bekommen mit dem Ausfall von Merle Froms, die nach einem Trainingszusammenprall eine Gehirnerschütterung erlitten hat. In dem Fall auch gute Besserung. Da weiß man ja leider auch nie, in welche Richtung sich das entwickelt und wie langwierig das wird. Aber da bewährt sich auch wieder die Transferpolitik, immer eine starke Nummer 2 im Rücken zu haben. Und die haben sie mit Lisa Schmitz eindeutig. Auch noch eine Spielerin, die natürlich Paris FC kennt aus ihrer Zeit in Frankreich. Deswegen, ich glaube, das spielt ihnen ganz gut in die Karten, weil sie die Mannschaft kennt, weil sie weiß, was auf sie zukommt. Obwohl ich grundsätzlich meine, sie ist eine tolle Keeperin und ich habe da jetzt auch nicht groß Sorge. Aber natürlich, wenn Merle Froms ausfällt, das ist schon ein Brett.
Meinst du, der VfL kommt jetzt unbeschadet durch diese nächsten 5 Partien durch? Also es ist jetzt eben dann zweimal Paris, erst auswärts, dann zu Hause, zwischendurch auswärts in Leipzig, dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann, da muss man allerdings dazu sagen, da liegt noch eine Länderspielpause dazwischen, wird man beim FC Bayern spielen, aber eben Leipzig, Hoffenheim, Bayern in der Liga und dazwischen rundherum noch denjenigen Verein, der Arsenal rausgehauen hat in der ersten Runde. Das ist schon jetzt sehr anspruchsvoll für diesen frühen Saisonzeitpunkt.
Aber das kennen sie ja auch eigentlich nicht anders. Und so ist ja auch der Kader aufgebaut. Also es gab ja schon mal dieselbe Situation, da war es mit Qualifikation gegen Bordeaux, war das. Das war ja auch so ein Höllensritt an Spiel. Ich glaube 3-3 und dann Elfmeterschießen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen... Also ich bin gespannt, denn wenn jetzt wirklich morgen ein Ergebnis bei rauskommt, was ihnen vielleicht nicht so gut tut, wie sie dann darauf reagieren, weil das natürlich dann auch wieder eine mentale Frage ist, die du mitschleppst. Und wir hatten das ja in der letzten Saison auch schon nach in Frankfurt, wo ich dann mir dachte, oh, was macht das jetzt mit dem Rest der Saison, wo sie sich aber auch gefangen haben, wo sie Reaktionen zeigen konnten. Ich glaube, es kommt auch auf die Tagesform morgen an. Wie kommt eine Lena Oberdorf zurück? Die war ja auch angeschlagen. Aber es muss trotzdem, sage ich immer, voller Überzeugung der Anspruch sein, gegen Paris FC zu gewinnen und sich die Qualifikation auch zu sichern. Weil alles andere wäre mit diesem Kader auch einfach... Wie willst du... Also dann kannst du zwar auch rotieren, aber dann hast du so ein Überangebot an Topspielerinnen. Es ist einfach dafür ausgelegt, in 3 Wettbewerben mitzuspielen und auch ganz oben mitzuspielen. Das ist auch das, was ich noch nachträglich zum FC Bayern sagen würde, auch da gucke ich mir die Mannschaft an und sage, es muss ganz klar das Ziel sein, in der Champions League so weit zu kommen wie noch nie und in der Bundesliga den Titel zu verteidigen und vielleicht sogar den Wolfsburg die DFB-Pokalserie strittig zu machen.
Anders geht das? Kannst du das? Das geht doch gar nicht, dass Wolfsburg einen DFB-Pokal verliert.
Also wenn ich mir den Bayern-Kader halt anschaue, dann sage ich, haben aus ihren Fehlern gelernt, weil ich habe ja in der Vergangenheit auch immer die Breite des Kaders kritisiert, wo man am Ende der Saison immer gesehen hat, dass die Luft fehlt. Das, was in Wolfsburg halt immer so gut läuft, weil sie dann halt qualitativ genauso hochwertig nachlegen können, das gibt es in München jetzt auch. Und deswegen, es gibt einfach keine Ausreden meiner Meinung nach, für beide nicht.
Sehr schön. Jasmina Schweimler nimmt den FC Bayern in die Pflicht. Da habe ich doch schon meine Überschrift. Jetzt
nicht nur den FC Bayern.
Jetzt muss Bayern liefern. Ja, aber man muss doch Bayern in die Überschrift nehmen, sonst klickt es doch nicht. So funktioniert
es. Ja, das. Also ich bin auch total, total froh, so Spielerinnen wie Eriksson oder auch Penne jetzt wieder in der Bundesliga zu sehen, auch wenn es natürlich als Wolfsburgerin ein bisschen wehtut. Das kann ich gar nicht abstreiten, aber ich finde auch, dass Bayern jetzt. Reden wir zwar über Wolfsburg, aber Bayern setzt sie auch besser ein als Chelsea. Also sie ist jetzt wieder endlich die Zielspielerin mit den Freiheiten im Raum, die sie auch braucht. Finde ich einfach gut. Aber genauso überzeugt bin ich von der Wolfsburger Elf. Also ich bin auch Fan davon, Pop jetzt wieder nach vorne zu ziehen, Eva über außen. Also ich finde, das kann nicht immer die Lösung sein, aber es macht die Wolfsburgerin halt auch einfach ein bisschen unberechenbarer. Weil ich schon das Gefühl habe, wenn du Payot immer in der Spitze hast, dann war das auch einfach etwas, worauf die Gegner antizipieren, weil du die langen Bälle schlägst auf sie, um die Abwehrkette zu überspielen oder die Steilpässe. Also das finde ich schon gut, dass sie versuchen, sich da weiterzuentwickeln, aber man merkt halt schon, dass man dann vielleicht ein, zwei Körner lassen muss. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, jetzt zu kalkulieren, wann können wir das uns erlauben und wann nicht. Gegen Nürnberg hätte es schief gehen können, aber gegen Paris darf das halt nicht. Kannst du dir das nicht erlauben.
Das fasst es doch wunderbar zusammen. Und es war ja ein perfekter Start. 3 Spiele, 3 Siege für Wolfsburg und jetzt eben das schon thematisierte Programm. Und der erste FC Nürnberg hat viel Positives, was er mitnehmen kann aus diesem Spiel. Unter anderem war man auch viel besser organisiert gegen Flanken. Das war ja noch das große Thema im Spiel gegen Leverkusen. Das war jetzt auf einem ganz anderen Level gegen Wolfsburg. Natürlich ist man trotzdem Tabellenletzter, weil man hat ja noch keinen Punkt. Aber ich denke, wir haben es ja schon herausgearbeitet. Der Club, der kann halbwegs optimistisch nach vorne schauen, auch wenn jetzt mit Hoffenheim zu Hause natürlich die nächste Aufgabe wartet. Aber so ist es eben in der ersten Liga. Auch dafür steigt man ja auf. Und dann wollen wir noch über das zweite Team sprechen, das jetzt dann auch in der Playoff-Runde der Champions League antreten wird. Und das ist die Eintracht aus Frankfurt. Und auch hier haben wir ein wechselhaftes Spiel gesehen, also relativ viele Partien an diesem Wochenende, die gedreht wurden. Auch hier, Lydia Andrade schießt in der 27. Minute das 1:0 für den Gast Raber Leipzig. Und Eintracht Frankfurt sieht in der ersten Hälfte gar nicht gut aus. Die zweite ist allerdings besser und das hat wesentlich mit der Torschützin zu tun. Zum 1:1. Babadunst hat viele gute Aktionen, unter anderem dieses 1:1. Es dauert dann dennoch aber bis zu einem Strafstoß in der 86. Minute, dass Laura Freigang das Spiel drehen kann. Und Carlotta Wamser macht dann in der Nachspielzeit den 3:1 Deckel drauf. So, Alina, gewinnt Eintracht Frankfurt dieses Spiel. Aber auch hier, Licht und Schatten bei beiden Teams. Fang mal mit den Beobachtungen an, die du am interessantesten fandst.
Ja, ich fand hier auch, wie bei dem Duisburg-Spiel, fand ich den Kontrast zwischen den beiden Hälften sehr, sehr interessant. Also Frankfurt hat mir in der Anfangsphase überhaupt nicht gefallen. Da hat irgendwie gar nichts funktioniert, da ging gar nichts zusammen. Da hat mir die Spielidee wieder gefehlt. Praschnika wurde in der Sturmspitze überhaupt nicht erreicht. Laura Freigang war nicht ausreichend ins Spiel eingebunden. Auch wieder Fehler im Aufbauspiel. Ja, also das hat dann auch Leipzig entsprechend ausgenutzt. Und die haben in der ersten Hälfte auf jeden Fall, haben die ein bisschen dynamischer begonnen, haben mir da in dem Fall besser gefallen. Ich finde auch, dass Leipzig auch allgemein sehr, sehr frei aufspielt. Haben wir auch nicht viel zu verlieren. Und ja, Genau, und dann zur zweiten Hälfte hat sich das natürlich dann, wie du schon erklärt hast, geändert. Da kam dann auch Frankfurt wesentlich besser ins Spiel. Ich glaube, es war auch Lara Prajnica oder was, Tanja Paulek, auf jeden Fall in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat eine von beiden gesagt, dass es dann auch in der Kabine zur Halbzeit von Frankfurt richtig laut wurde. Und das hat man auch gemerkt, dass das Team mit einer ganz anderen Präsenz, mit einer ganz anderen Mentalität auf den Platz zurückgekommen ist. Und das Tor von Barbara Dunz war ja auch wieder der pure Wille, diese Mentalität, die dann ein bisschen den Anstoß gegeben hat, um das Spiel dann eben zu drehen. Und das war sehr, sehr wichtig für Frankfurt, gerade auch wenn man dann an die Spiele jetzt denkt, die gegen Sparta Prag anstehen in der Champions League-Qualifikation. Da braucht es einfach Mentalität. Da kann man nicht eine ganze Hälfte einfach sich hängen lassen und dem Gegner ein bisschen hinterherlaufen, ein Stück weit. Da muss man von der ersten Minute an da sein. Und ab in der zweiten Hälfte ist es ihnen dann auf jeden Fall gelungen und haben das Spiel dann auch entsprechend gedreht.
Da gab es ein klares Mismatch dann. Also sowohl Schaller hatte Probleme gegen Dunst und zum Teil auch gegen Reuteler, wenn die auf dem Flügel gespielt hat, war aber häufiger Dunst. Und dann auch die eingewechselte Saka, die ja dann auch den Strafstoß verursacht, den es völlig zu Recht gibt. So dreht sich ja dann dieses Spiel komplett. Also das hat dann Eintracht Frankfurt gut ausgenutzt. Aber woher glaubst du, kommen die Probleme, die die Eintracht in der ersten Hälfte hatte? Also klar, Leipzig hat da viele Dinge gut gemacht, aber auch hier fand ich jetzt, das war gar nicht das hochaggressive Pressing und das war jetzt gar keine taktisch ausgereifte Idee, die Leipzig hatte, sondern mein Eindruck war, man hat auf Fehler spekuliert, vielleicht auch versucht, manchmal so Situationen zu erzeugen, wo es ein bisschen enger wird, wo du einfach sehr sauber im Passspiel sein musst, um da rauszukommen. Und das war es dann eigentlich fast schon. Daher kamen dann ganz viele Ballgewinne in der ersten Hälfte.
Ja, wie gesagt, ich finde, es hat schon ein bisschen in der Abwehrreihe angefangen, dass das Aufbauspiel von hinten nicht so gut funktioniert hat, dass es ein bisschen unstimmig war, dass man dann in der Sturmspitze Prajnica nicht ausreichend, dass sie einfach nicht wirklich so erreichbar war. Es war so ein bisschen wie das Ramona Mayer-Dilemma bei Essen, dass einfach die Zielspielerin in der Sturmspitze nicht ausreichend erreicht wurde. Und ja, mit Frankfurt, das ist. Es zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch die vergangenen Spiele und auch wieder die vergangene Saison, um sie nochmal zu erwähnen, dass oft kritisiert wird, dass bei Frankfurt der nächste Entwicklungsschritt fehlt oder noch nicht vollständig abgeschlossen ist oder dass es zu langsam vonstatten ging, dass oft gerätselt wird, was jetzt die konkrete Idee auf dem Platz ist. In manchen Spielen funktioniert es gut. Da sind sie sehr, sehr dominant. Aber dann gibt es auch so Spiele wie dann gegen jetzt die erste Hälfte gegen Leipzig oder auch dann gegen die SGS Essen. Das hätte ein Must-Win für Frankfurt sein müssen, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann fragt man sich einfach oft, wo geht dann die Reise für Frankfurt hin? Ich finde auch, dass man sich im Transferfenster nicht ausreichend verstärkt hat. Eines Jürgen ist natürlich unglaublich schwer zu ersetzen. Aber das ist einfach das, was Bayern gemacht hat, hat in Kadertiefe investiert, ist jetzt auf allen Positionen wirklich mindestens doppelt besetzt, wenn nicht sogar dreifach. Und wenn man jetzt auch überlegt, die nächste Zeit für Frankfurt, wenn sie jetzt in die Champions League Gruppenphase einziehen, dann stehen noch mehr englische Wochen auf dem Programm, sechs zusätzliche Spiele. Und dann fragt man sich schon, ist der Kader dem gewachsen? Wie wirkt sich das dann auch auf die Leistungen der Bundesliga aus oder auch dann im DFB-Pokal? Also es ist schwierig mit Frankfurt. Natürlich ein Team im Umbruch, ein Team, was viel erreichen will, was viel erreichen kann. Aber oft passen die Ziele dann nicht zur tatsächlichen Spielphilosophie, wenn man sie auf dem Rasen beobachten kann. Und da fehlt es einfach dann noch an der Abstimmung. Da muss mal irgendwas Neues her. Dieser Entwicklungsschritt fehlt mir da einfach noch.
Man hat ja jetzt eben auch nicht nur diese Champions League-Spiele, sondern eben ja auch das Auswärtsspiel gegen den FC Bayern. Und nur zur Erinnerung, die ersten beiden Spiele hat man ja verloren. Also zur Halbzeit, in der es dann so laut wurde. Und es wurde ja sogar in der Halbzeit gewechselt. Also wenn es irgendein Signal noch gebraucht hatte, um zu sagen, Nico Arnautis war sehr, sehr unzufrieden, der ja sonst notorisch spät wechselt, dann war es diese Wechsel zur Halbzeit. Aber war vielleicht hier auch Rotation ein Thema, was es irgendwie schwer gemacht hat? Also Kirchberger hat ja unter anderem in der Innenverteidigung neben Sophia Klein-Herne begonnen. Gräme und Riesen sind auch gestartet, also mit Riesen und Kirchberger dann im Grunde so der linke Block der Abwehr. Ich meine, es gab Gründe zu wechseln, weil die bisherigen Spiele waren nicht so toll, beide verloren, aus unterschiedlichen Gründen. Aber vielleicht auch ein bisschen zu viel Rotation.
Ja, es ist schwer zu sagen. Natürlich, wenn man auch neue Spielerinnen, Pia Sophie Wolter, Nadine Riesen, die will man natürlich auch integrieren. Aber das waren einfach genau die beiden Spielerinnen, die dann zur Pause in der Kabine geblieben sind. Also scheint dann eben auch da was gewesen sind, womit Arnautis in der Abwehr einfach nicht zufrieden war. Ja, da geht es dann auch wieder darum, die Balance zu finden. Und Frankfurt ist natürlich auch ein Team mit ganz, ganz tollen Offensivspielerinnen. Und dann hat man vielleicht auch die Tendenz, sich einfach auf diese Offensivspielerinnen zu verlassen. Geraldine Reuter natürlich auf dem Flügel unglaublich wichtig. Oder auch Tanja Pawolek ist jetzt keine Offensivspielerin, aber auch im defensiven Mittelfeld. Die sind so, so wichtig für Frankfurt. Und dann würde ich schon eher sagen, dass dann die Abwehr ein bisschen die Baustelle ist, dass da einfach Unruhe drin war, dass da viele Unstimmigkeiten waren. Also das ist auf jeden Fall ein Thema mit der Rotation. So viel rotieren können sie ja gar nicht. Das war ja das, was ich angesprochen hatte. Also vielleicht wurde da auch ein bisschen, vielleicht waren sie in Gedanken schon bei dem Champions-League-Spiel, weil sie träumen natürlich alle davon, in die Gruppenphase einzuziehen. Man weiß es nicht wirklich, aber da sind einfach noch zu viele Ungereimtheiten.
Ja, und ich glaube, Leipzig ist eben auch ein sehr unangenehmer Gegner, weil ich habe es ja schon ein bisschen beschrieben, man hat vor allem gelauert, ein 4-2-2-2 war es die meiste Zeit gegen den Ball. Man hatte dann aber auch eine ganze Reihe von Chancen, 12., 16., 17. Minute und dann der 27. Superpass von Marlene Müller, der war einfach richtig, richtig klasse und da macht es Lydia Andrade auch gut, die später allerdings auch rot hätte sehen können, das Nachhaken gegen Dunst, da hatte sie Glück, dass da Rim Hussein gesagt hat, es war nur ein leichtes Nachhaken, deswegen gebe ich da gelb. Aber ja, auch in der zweiten Hälfte, Hipp und Müller hatten da noch Chancen, eine auch, glaube ich, noch Andrade, müsste ich gerade nochmal nachgucken, genau, Andrade auch nochmal eine. Also auch Leipzig hätte eigentlich dieses Spiel nochmal drehen können, also zum Teil war es schon nach dem 1-1 oder sogar mit 2-0 vielleicht vorentscheiden. Also ich habe auch das Gefühl, wir alle begegnen ja Leipzig sehr positiv, weil man eben sagt, kein normaler Aufsteiger und müssen eigentlich drinbleiben und Mensch, wo orientieren die sich? Auf dem Papier haben wir jetzt aber trotzdem erstmal zwei Niederlagen und auf dem Papier haben wir ja auch den Fakt, dass man eine 1-0-Führung nicht durchgebracht hat gegen einen Gegner, der natürlich zwar stärker ist eigentlich, der aber ja auch extrem schlecht in der ersten Hälfte war und wenn man den Strafstoß zum Beispiel nicht verursacht oder wenn man nicht so klare Probleme auf dem einen Flügel hat, wer weiß, wie dieses Team ändert. Also müssten wir ein bisschen kritischer gegenüber Leipzig sein, auch wenn es ein Aufsteiger ist.
Ja und nein, weil ich würde mal sagen, keins von den Spielen von Leipzig bisher war jetzt wahnsinnig eindeutig, dass sie mal richtig durchweg dominiert hätten. Gegen Köln 2-1 verloren, dann SGS Essen 3-2 besiegt, war auch natürlich knapp. Und dann gegen Frankfurt auch das Spiel relativ knapp aus der Hand gegeben, weil es stand ja relativ lange noch 2-1 für Frankfurt. Und ich würde mal schon sagen, dass bis zum gewissen Zeitpunkt wäre auf jeden Fall noch mindestens ein Unentschieden für Leipzig drin gewesen. Und ja, Frankfurt und Leipzig haben natürlich auch so ein bisschen, weiß nicht, ob man jetzt schon so ein Angstgegner-Narrativ bilden kann, aber wenn man natürlich auch an den DFB-Pokal denkt, als Leipzig Frankfurt rausgehauen hat. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, wie du es gerade schon betont hast. Aber wirklich überzeugend waren die Performances bis jetzt eben noch nicht, weil es, wie gesagt, sehr, sehr knappe Ergebnisse waren. In manchen Spielen wäre auch sicher mehr drin gewesen für Leipzig. Vielleicht stehen sie sich selbst noch ein bisschen im Weg. Natürlich ist es jetzt Bundesliga. Das ist natürlich auch nochmal anders als dann die zweite Bundesliga. Aber das Potenzial ist da und ich glaube, das sind auch Dinge, die sich während dem restlichen Verlauf der Saison noch ergeben werden, dass das Team mit den Aufgaben wachsen wird. Und wie du auch schon die ganzen Spielerinnen aufgezählt hast, die wirklich sich gut gemacht haben gegen Frankfurt, gerade auch im Mittelfeld, Hip und auch die Abwehr, das sieht schon wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Teilweise finde ich, dass sie ein bisschen Probleme in der Offensive haben, auch Fudala zu finden. Und das war wirklich auffällig, wenn man auch überlegt, wie viele Tore sie in der zweiten Bundesliga gemacht hat. Und jetzt ist sie gar nicht mehr so präsent. Aber das sind natürlich auch die Dinge, die sich dann verändern. Aber trotz allem und auch trotz der Art und Weise, wie man zu Leipzig steht oder dem Team begegnet, ist es sehr, sehr interessant, denen zuzuschauen, wie sich das Spiel entfaltet, wie sie auf solche Teams wie Frankfurt treffen. Und ja.
Ja, oder wie sich das Spiel nicht entfaltet. Passquote 60%, nur einer der 8 Schüsse kam auch aufs Tor.
Entfalten könnte.
Ja, genau, entfalten könnte. Ja, ich finde auch da viele Sachen interessant und manches Positive hat man da ja auch so schon gesehen. Aber man hat dieses Spiel auch nicht unverdient verloren, so schlecht Eintracht Frankfurt auch war über weite Teile dieser Partie. Und das formt sich langsam zu so einem Bild, was vielleicht ein bisschen anders ist von Leipzig, als man es erwartet hätte. Aber jetzt kommen vielleicht genau die richtigen Gegner für Raba. Man spielt jetzt zu Hause gegen Wolfsburg und zu Hause gegen den FC Bayern. Und da hat man ja nichts zu verlieren. Wenn man da verliert, sagen wir alle, naja gut, da hat sich dann der Branchenprimus durchgesetzt. Eigentlich egal, wer von beiden da gewinnt. Und wenn man da aber etwas holt, und das ist ja dann auch sehr gut möglich, dann reden wir vielleicht ganz anders über Rasenballsport. Und Eintracht Frankfurt wir haben es ja schon angesprochen, jetzt gegen Sparta Prag und gegen FC Bayern. Da, Jasmina, da kannst du auch gern deine Meinung zu abgeben. Was glaubt ihr zwei? Kann das klappen mit der Qualifikation zur Champions League? Alina, du darfst mal anfangen.
Sparta Prag ist auch einer dieser unangenehmen Gegner, aber ich meine, welcher Gegner in der Champions League ist angenehm? Ich glaube, dass ich habe ja auch ein Interview mit Sophia Kleinherne gemacht. Da hat sie auch schon angesprochen, dass sie Sparta Prag als sehr diszipliniert in der Verteidigung ansieht, dass sie auch mit einem harten Spiel rechnet, und da wäre ich ganz bei ihr. Ich glaube, es ist auch sehr, ja, bei Sparta Prag, da kann man vielleicht auch noch nicht zu 100% einschätzen, was man jetzt, welchen Gegner man jetzt bekommt, womit man genau zu rechnen hat. Aber ich glaube, die Chancen sind auf jeden Fall da. Frankfurt wird dann auch im Waldstadion das Hinspiel bestreiten. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Boost, das erste Spiel vor Heimkulisse zu spielen. Also die Chance ist da, sie müssen sie einfach nur ergreifen, und dann klar, im ersten Spiel. Es ist auch wieder so ein Thema mit der Chancenverwertung, wenn wir uns an die an das erste Quali-Spiel in der zweiten Runde erinnern, dass sie dann nur ein Tor geschossen haben, bevor es dann gegen Juventus ging. Ich glaube, da haben sie sich auch hinterher wirklich geärgert, dass da nicht mehr war, dass sie dann einfach nicht früher den Deckel drauf gemacht haben, wie es immer so schön heißt. Also das muss jetzt auf jeden Fall sich ändern mit der Chancenverwertung. Die Spiele durchweg dominieren, zwischendrin nicht nachlassen, früh für Ergebnisse sorgen und es nicht immer bis zur letzten Sekunde rauszögern, weil das gegen Leipzig war, wie gesagt, auch ein sehr, sehr knapper Sieg, bis dann Karl-Otter Wamser in der 94. Minute das dritte Tor gemacht hat. Wie gesagt, Leipzig hätte auch locker noch das 2-2 machen können, und einfach das Spiel in der Hand behalten und dem Gegner gar nicht die Chance geben, es an sich zu reißen. Mhm. Und ja, aber ich glaube schon, dass Frankfurt die Chance hat, in die Gruppenphase einzuziehen. Also würde ich schon ihnen zutrauen.
Jasmina?
Würde ich auch so unterstreichen. Also ich erinnere mich ganz gerne daran, vor Ajax hat man auch schon so gesprochen, und dann gab es auch eine Last-Minute-Niederlage. Und das, was ich bisher von Frankfurt gesehen habe, fand ich nicht überzeugend in der Bundesliga. Also ich habe auch das Spiel gegen Juventus gesehen, wo ich mir auch dachte, das ist Wille, das ist diszipliniert, das macht Spaß, sie können sich durchbeißen. Aber gerade habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass sie stagnieren. Und das sage ich auch nicht das erste Mal. Also in dieser langfristigen Entwicklung, in diesem nächsten Schritt wirklich sagen zu können, wir sind eins der absoluten Top-Teams in Deutschland. Da darfst du solche Ausreißer halt einfach nicht haben, wie zu Beginn der Saison und jetzt auch immer mal wieder in den Spielen drin. Bin auch der Meinung, dass sie auf dem Transfermarkt zu wenig gemacht haben. Also man hat ja hier und da gehört, dass sie bemüht waren, aber wenn dann halt eine Mannschaft wie Barcelona anklopft und dann eine Spielerin wegschnappt, hast du einfach keine Chance. Das, glaube ich, wird ihnen im Laufe der Saison, wenn sie jetzt im Winter nicht nachlegen, wirklich wehtun. Aber ich kenne Sparta noch von einigen Partien gegen Wolfsburg. Die sind immer griffig, immer giftig. Die geben sich nicht auf. Deswegen müssen sie da schon mit ordentlich Gegenwind rechnen. Aber allein vom Spielerinnenmaterial her, von der Qualität, von der individuellen Qualität, sollte Eintracht Frankfurt das für sich entscheiden.
Dienstagabend um 19 Uhr, also am 10.10. werden die Hinspiele ausgespielt. Guckt es euch an, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann sind wir alle schlau und dann können wir uns auch schon sehr auf den nächsten Spieltag freuen. Ich denke, so manche Paarung, die ich da genannt habe, hat euch das schon verraten. Bleibt aber noch der Abschluss dieses dritten Spieltags, und da müssen wir natürlich noch unsere Spieltags-Awards küren. Und zwar einmal den MVP, die Unsung Heroine des Spieltags und den Moment des Spieltags. Jasmina, du darfst mal loslegen. Wer ist denn dein MVP?
Kölns Martina Wienkowska. Zwei Treffer, ich glaube, sie war sogar noch am dritten beteiligt, und auch einfach eine schöne Wiedergutmachung im Vergleich zur roten Karte. Ja, hat mir gut gefallen. Also finde ich auch, ist eine echt coole Spielerin, die viele Facetten hat, die sehr flexibel ist, die auch so unberechenbar ist, und ja, für mich war sie
MVP. Mhm. Alina?
Ja, ich werde auch bei Jasmina, aber möchte eine Honorable Mention an Laura Vogt geben, weil ich die auch sehr, sehr überzeugend fand, da bei Köln auf der Doppelsechs.
Sehr schön, das schreibe ich auf, und ich habe auch Martina Wienkowska, also die Kölnerinnen, sie räumen ab in dieser Kategorie. Ich möchte dazu, also ich hoffe, das wirkt jetzt nicht gemein, aber dazu möchte ich noch die Anmerkung machen, es ist einfach so schön zu sehen, wie Spielerinnen, die bei Turbine Potsdam so viel probiert haben und so sehr gescheitert sind in eigentlich fast allen Spielen, die jetzt zu sehen, und da ist ja Wiankowska nur ein Beispiel von mehreren, wie die jetzt aufblühen an anderen Standorten, ja, irgendwie erfüllt es mein Herz mit Freude, weil die konnten am allerwenigsten dafür, wie es da in der letzten Saison abging und dann ja auch runterging für die Turbine. Aber das nur als Anmerkung. Wer wäre denn jemand, Jasmina, wo du sagst, die haben wir noch nicht genügend gelobt, also eine unsung heroine für dich?
Habe ich gelobt, muss ich nochmal machen, ist für mich Christine Kammann, Keeperin von Nürnberg, weil sie mit tollen Paraden ihre Mannschaft dann auch das 1-0, also 0-1 gehalten hat und zu diesem tollen, tollen Erfolg beigetragen hat in Wolfsburg.
Sehr schön, Alina.
Wir sind hier alle, wir haben ja alle die gleichen Spielerinnen ausgewählt, aber ich wäre auch bei Kramer oder einfach auch das ganze Team von Nürnberg. Es sind natürlich dann mehrere Heroines, aber es ist einfach, es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie sie einfach 90 Minuten lang gegen Wolfsburg sich doch durchaus behauptet haben, dagegen gehalten haben, weil natürlich hat man an dieses Spiel gedacht. Wie du es vorhin gesagt hast, Jasmina, die Rollen waren klar verteilt. Man hätte dann doch mit einem anderen Ergebnis gerechnet, das vielleicht etwas deutlicher war. Ja, umso schöner, dass dann Nürnberg so eine Art kleines Erfolgserlebnis mitnehmen kann, dass sie vielleicht auch nicht so untergehen, wie es viele prophezeit hatten. Und aber dass sie immer noch natürlich jetzt noch, dass sie noch so unglücklich jetzt dastehen in der Frauenbundesliga, aber trotzdem noch so Bock drauf haben auf die nächsten Spiele, das merkt man ihnen an, dass sie einfach total happy sind, dabei zu sein und einfach auch, ja, sich einfach trotzdem auf die anderen Spiele freuen, die noch kommen, und einfach, das ist schon sehr, sehr schön zu sehen.
Absolut, aber ich habe noch jemand anderen. Meine unsung heroine ist Judith Steinert, über die haben wir vorhin gar nicht gesprochen, von Freiburg. Ich fand, die hatte mit Nina Lösen eine Gegenspielerin, wo es ganz wichtig ist, die aus dem Spiel zu nehmen. Sie hat es über weite Teile des Spiels geschafft gegen Werder Bremen, hatte 9 gewonnene Tacklings, 13 von 17 Zweikämpfe gewonnen, 3 von 4 Dribbling-Versuche gewonnen. Ich finde, die ist unglaublich viel gelaufen. Es ist schade, dass ich nicht an Laufstatistiken komme für die Frauen-Bundesliga. Würde mich sehr interessieren, wie viel Judith Steinert da abgerissen hat. Deswegen meine unsung heroine. Aber nichts von uns dreien toppt das, was Tim Jonas im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben hat. Er schreibt, Zitat, meine unsung heroine diesen Spieltag eindeutig meine Tochter, die mit gerade 2 Jahren heute das erste Mal im Stadion bei SGS Essen gegen den FC Bayern war und fleißig bei jedem Applaus mitgemacht hat, egal für wen.
Oh,
ja, exakt, exakt.
Warms my heart.
Aber wirklich. So, und was dein Hart wahrscheinlich auch gewurmt hat, war der Moment des Spieltags. Was war dein Moment des Spieltags, Jasmina? Außer diese Überleitung natürlich.
Ich habe zwei. Zum einen stand Kölns Heimspiel unter dem Zeichen des Diversity Days mit der Kampagne Lebe wie du bist. Ganz klassisch, wie es jetzt nochmal umso wichtiger ist für Akzeptanz, Gleichberechtigung und Vielfalt und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung in der Gesellschaft sowie im Sport. Und wenn wir noch was Sportliches reinnehmen müssen, dann das Tor von Mara Alba.
Ja.
Aber Köln überwiegt heute bei mir.
Okay, ja, aber absolut zu Recht. Sehr, sehr gut, dass du das noch angesprochen hast. Das habe ich nämlich vorhin noch vergessen. Alina, welchen Moment möchtest du noch festhalten?
Also auf sportlicher Seite würde ich sagen, das Tor von Barbara Dunst, das 1-1 gegen Leipzig, weil das einfach große Mentalität bewiesen hat. Ich glaube, das hat dann auch dieses Tor spezifisch Frankfurt wieder auf Kurs gebracht. Und das sind dann einfach die Momente. Ich glaube, Frankfurt ist ein Team, das sehr, sehr gut unter Druck performen kann, die vielleicht einfach diesen massiven Druck brauchen, um aufzublühen. Und einfach die Mentalität im Team da ist, dieser Siegeswille. Und das hat man in diesem Tor wirklich gesehen. Und Frankfurt hat ja auch in einem Sondertrikot gespielt für eine gemeinnützige Organisation, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Das hat auch gut reingepasst. Und Jasmina, auf jeden Fall vielen Dank, dass du auf das Diversity-Trikot von Köln hingewiesen hast. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Absolut. Da fühle ich mich jetzt richtig schlecht, dass ich nur eine schnöde sportliche Aktion hatte. Ich fand den Seitverzieher von Kaikchi einfach gut, weil ich fand, er stand so stellvertretend dafür, dass Freiburg kein leichtes Spiel hatte, aber dass Freiburg schon wieder in seine spielerischen Momente reingefunden hat. Und für mich war auch Freiburg gegen Werder Bremen, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken, doch, ich fand, das war das beste Spiel dieses Spieltags für neutrale Beobachtende. Und da stand eben dieser Seitverzieher stellvertretend für, da war einiges los und da waren auch einige ZuschauerInnen, fast 2000 im Stadion. Das hat mir gut gefallen. Mensch, da haben wir doch diesen Spieltag kurz und knackig, also so kurz und knackig, wie es im Rasenfunk eben geht, besprochen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Einen ganz herzlichen Dank an Jasmina Schweimler und grüß mir mal Bruno, streichle ihn mal von mir.
Ja, das mache ich. Ist immer wieder erstaunlich. Ich bin eigentlich niemand, der so gerne und so lange redet, aber mit euch vergeht die Zeit immer wie im Flug. Das ist einfach der Wahnsinn.
Das ist schön. Und wahrscheinlich, weil du Bruno auf dem Schoß hast. Aber wir haben keinen einzigen Schnarcher gehört. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Aber trotzdem, danke, dass du da warst. Und ebenfalls herzlichen Dank an Alina Ruprecht. Ich werde natürlich eure Twitter und sonstigen Profile überall verlinken. Danke dir, Alina, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das habe ich vorhin noch vergessen anzusprechen. Du warst ja in Essen vor Ort beim Spiel. Wie war denn da die Stimmung? Es war ja ein ZuschauerInnen-Rekord.
Oh, vielleicht merkt man es, dass ich noch ein bisschen müde bin von der Auswärtsfahrt. 3 Uhr morgens aufstehen, Zug um 5:30 genommen. Wahnsinn.
Das ist das Leben.
Ja, und war um 1 wieder da, also 22 Stunden wach. Aber es hat Spaß gemacht und ich würde es wieder tun. Die Stimmung vor Ort war super. War natürlich toll zu sehen, dass so viele Fans da waren, über 4.000. Glaube ich, weiß nicht, was der Zuschauerrekord in Essen war, aber es ist immer schön zu sehen, dass die Zuschauerzahlen, dass es immer mehr wird, dass immer mehr Fans in die Stadien strömen. Auch viele, viele neue Fans, dass viele den Weg in die Stadien finden, ihre Teams finden und ja.
Sehr, sehr schön. Also vielen Dank dir auch dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Und dann danke ich euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Es geht genau in diesem Feed weiter am nächsten Dienstag. Die nächste Folge kann erst am Dienstag erscheinen, Dienstagmittag ungefähr wird die dann online gehen. Und ansonsten findet ihr ja im Rasenfunk Folgen aller Art. Ihr könnt zur Männerbundesliga euch weiterbilden. Zu den europäischen Männer-Top-Ligen werden wir diese Woche auch noch sprechen. Naja, und unterstützt uns bitte auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr wie. Ganz herzlichen Dank dafür. Eine Unterstützung wäre übrigens auch, uns weiter zu empfehlen. Das lohnt sich auch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis dann bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.